So hört sich's an, wenn man back in business ist, Leute. Herzlich willkommen bei Football Bromance. Herr Werner,
da war wieder richtig Power in der Lunge.
Boah, Power in der Lunge war nur...
Letzte Woche. Ist es noch schwer, die Treppen hochzugehen in deinem Haus? Du hast ja so ein mehrstöckiges Penthouse-Ding, weißt du wahrscheinlich, wo man mehrere...
Vierstöckig. Also in meinem vierstöckigen Plus natürlich... Dachterrasse hast du vergessen. Eigentlich ist es fünf. Also und ich habe keinen Fahrstuhl, den lasse ich gerade einbauen. Es ist schwer. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber es geht voran. So, wo wir gerade bei voran sind. Du warst ja am Wochenende beim Jakob-Johnson-Camp da unten in Stuttgart. Wie ist denn dein Wohlbefinden?
Ludwigsburg. Das ist 30 Minuten nördlich von Stuttgart. Da war ich noch nie. Mir geht's bestens.
Was machen die Knie?
Ich bin ein bisschen müde. Es war trotzdem ein anstrengendes Wochenende, weil wir waren innerhalb von 24 Stunden bei diesem Camp, was als allererstes sehr, sehr schön war, sehr gut organisiert. Andi Meier und Martin Hanselmann, die auch bei den Stuttgart Search als Head Coach und Andi Meier weiß ich gar nicht, ist ja ein Koordinator.
Oder
die haben das ja in der Kombination mit Jakob Johnson, weil er auch bei den Stuttgart Search unterwegs ist. Alles gemeinsam organisiert. Man, über 200 Kids, U19 von 10 bis, ich glaube 10 waren die jüngsten, bis 19. Richtig geil. Das war, und der Platz dort in Ludwigsburg, die hatten ein Rasenstadion und dann nebenan zwei Kunstrasenplätze. Heißt, die haben das sozusagen aufgeteilt. Den Vormittag war Offense auf den einen Kunstrasenplatz, Defense auf den anderen und dann zum Nachmittag One-on-Ones sind die dann ins Stadion gegangen. War geil. War echt cool. Gut gemacht. Es gab ja schon länger keine größeren Football-Camps, so wegen Corona.
Also hat dich diese Atmosphäre zu etwas hinreißen lassen, was du im Nachhinein bereust?
Warte doch, ich wand dich. Du willst gleich dahin gehen, ja? Lass mich doch erstmal ein bisschen ein Shoutout, nee, dass es geil war. War schön, Jakob hat das schön gemacht, war schön. Es war wirklich schön. Die Generation, es ist ja schon nach mir, das ist ja schon wieder eine andere Generation von NFL-Spielern, ja, weil David Bader da war. Und die in Action zu sehen und dass die jetzt was, sozusagen diese nächste Welle von wir machen was Cooles für Football Deutschland, weil die Kids sind aus Berlin angereist, diese Kids waren, Hamburger waren da, überall kamen sie her.
Man sieht aber auch, dass du jetzt bist halt auch jetzt schon die alte
Schlepphoden-Generation.
Man sieht es auf Instagram-Account NFL Deutschland, Bild von dir zusammen mit Jakob Johnson, da sieht man schon, okay, der Werner, es ist jetzt durch. Du bist jetzt mehr
was
so in meinem Fahrwasser.
Ist okay, ey.
Schlepphoden.
Es ist okay, weil ich habe wieder gemerkt, ich werde alt. Es war eine Situation beim Camp und da war das ein bisschen Offense versus Defense. Jakob auf der anderen Seite, Chris Isala war auch da. Und ich war noch auf der anderen Seite mit ein paar Stuttgart-Search-Spielern. Und da war es so ein bisschen so Competition-Trash-Talking, so ein bisschen untereinander. Und dann waren wir so in der Red Zone, One-on-Ones. Running Backs gegen Linebacker. Da wurden die sozusagen überworfen bei so einem Vertical, ne, aus dem Backfield. Ist er einfach straight gerannt, wurde überworfen. Wer stand da hinten in der Endzone? Ich. Auf einmal, ich fange den Ball und renne einfach los, als würde ich retournieren. Und auf einmal, alle rennen erstmal mit und wollten mich sozusagen tackeln. Und auf einmal, ich habe einen Stuttgart gehört, ich weiß gar nicht, wer das war, als Vorblocker. Und auf einmal kam Jakob Johnson aus dem Nichts angerannt und wollte mich stoppen, weil ich war schon weg. Und da habe ich Jakob Johnson gesehen. Alter, da habe ich probiert, ihn wechseln. Ich habe es wirklich probiert, mal. Ich bin in 2 oder 3 Jahren nicht mehr so schnell gerannt. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles probiert. Ich stand schon 6 Stunden an diesem Tag rum. Und du kennst das. Rücken, Teig, Knie tun schon alles. Tut schon alles weh, wenn du nur rumstehst. Und es war so 9 Grad, es war ein bisschen kühl. Alter, ich habe mir heute Morgen...
Dass das passiert, wenn Testosteron in dein Gehirn schießt und dir sagt, ist egal, ob du alt bist, egal, ob alles wehtut, ob es kalt ist, renn.
Mein rechtes Knie ist komplett angeschwollen. Ich kann es kaum beugen. Auf Toilette heute Morgen hatte ich richtig Probleme. Habe ich Patrick ein Video geschickt, wie angeschwollen. Oh, das kannst Gott, du richtig, wenn du sitzt. Ich saß auf der Toilette und dann kannst du so richtig so, wie nennt man dieser Socket, also beim Knie, wenn da rechts außen, das ist ja dieser Bereich, wo die ganze Schwellung da hingeht. Dann kannst du so richtig so mit dem Finger mal gegendrücken und du spürst richtig so.
Das ist der Poffersche Fettkörper, glaube ich, der da so.
Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber ich glaube, die
alle Leute, Physios, die auskennen, die Physio, schreibt doch mal aus in den Kommentaren, schreibt uns mal, wie der Ding da außen heißt. Auf jeden Fall schickt er mir ein Video von sich auf dem Klo, Gott sei Dank nur von seinem Knie. Macht er das Bein lang? Du hast doch genügend Platz.
Ich bin zu groß. Ich kann nicht so mit durchgestreckten Beinen auf Toilette sein. Das geht gar nicht. Das kann ich gar nicht machen.
Wieso kannst du nicht das Bein einfach ausstrecken?
Nee, das geht bei mir nicht. Nein, okay, wir müssen ja nicht.
Oder bist du so unflexibel, dass du nach hinten links runterfällst?
Wir müssen ja jetzt nicht drüber diskutieren, wie es aussieht auf der Toilette. Aber mein rechtes Knie ist komplett angeschwollen. Meine Stimme ist weg. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich habe ein bisschen zu viel rumgeschrien. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Shoutout wirklich an alle Kids, ey, die Spaß hatten, an die Eltern, die Kids dort hingebracht haben, an die ganzen Coaches, die da als Volunteers mitgemacht haben. Ey, wirklich mega, mega cool. Ich war richtig impressed, wie das organisiert war, vom Ablauf, die Energie.
Auch beeindruckt.
Impressed, ja, beeindruckt. Und
hast wieder zu viel mit Chris Esala zusammengehangen.
Ey, da wurde richtig viel sozusagen. Jakob Johnson, die haben eigentlich nur auf Englisch gecoacht. Die wollten das immer so jetzt, now finish strong. Weißt du, die wollten anfangen in Deutsch sozusagen zu coachen, haben sie halt immer in Englisch geendet. Aber Shoutout, ich muss das machen, weil sonst sind die Kids traurig. Shoutout an die U11 und U13 der Munich Cowboys. Hardcore-Bromantiker.
Echt? Alle am Start?
Eine Menge, aber nicht nur die, auch Shoutout an alle anderen, die dort waren.
Nice.
Ey, Leute, ich wusste gar nicht, dass so viele Kids zuhören. Also ich rede jetzt von nicht Teenagern, sondern 10, Kids. 11, 12-Jährige.
Ja, das heißt, hast auch ein bisschen Verantwortung, ne? Muss man ein bisschen auf deine Sachen achten.
Merkt das, okay, das mache ich. Nein, auf jeden Fall, ich sitze jetzt hier am Computer, ich kann nicht stehen, ich habe ja eigentlich wie nennt man das?
Stehpult.
Ja, kann ich hoch und runter machen. Ich kann nicht stehen, weil ich mein Knie nicht richtig ausstrecken kann. Und wenn ich sitze und aufstehen will, knickt mein Knie kurz ein.
Oh Gott.
Weil es so steif ist und so angeschwollen ist. Aber let's go, let's do this. Oh Mann, ey.
Let's do this. Jetzt bist du direkt im Chris Esala-Modus, ey. Let's do this. Okay. Kurz mal für alle Bromantiker, was wird heute und vielleicht auch die nächsten Wochen passieren, auch vor dem Draft? Ne? Müssen wir auch mal kurz mal einen Sneak Peek geben. Also heute werden wir so über so ein paar News sprechen, dann werden wir mal uns langsam Richtung Draft nähern und welche Position ist natürlich immer die wichtigste im Football und gerade wenn es gegen Draft geht, ist die Quarterback-Position. Werden wir mal über ein paar Teams sprechen, die potenziellen Quarterback brauchen, ob es nun Draft oder Trade ist oder was auch immer. Und dann wollen wir natürlich auch mal so über die Quarterbacks sprechen, wo wir beide glauben, dass sie überhaupt in der ersten Runde gedraftet werden können, sollten. So, und dann sind so 4 Stunden um und dann die nächsten beiden Wochen ist Mock Draft. Ein Teil nächste Woche, letzter Teil übernächste und dann ist der Draft. So, aber jetzt fangen wir natürlich erstmal an. Es gab ja ein paar News. Und eine News, boah, die war hart.
Da muss man schlucken, ey, bei so einem.
Die war hart, ihr habt es sicherlich mitbekommen. Und diese News hat, das war auch interessant, weil ich habe es gesehen und dann hat mir David, kennst du jetzt ja auch aus unserem gemeinsamen Urlaub, kennst du David auch?
David.
Der hat mir geschrieben, der hat eigentlich nichts mit Football zu tun. Der guckt den Super Bowl, aber sonst ist er jetzt nicht so tief im Football drin. Der hat mir das geschickt. Oh Mann, guck mal hier, was passiert ist. Also du siehst, Football ist in aller Munde. Pittsburgh Steelers Quarterback Dwayne Haskins, 24 Jahre alt, stirbt bei einem Unfall unter doch schon irgendwie komische Umstände. Um 7 Uhr morgens am Wochenende wird er in Florida auf einem Highway von so einem Dumptruck angefahren und stirbt auf der Stelle. So, wo du dich fragst, shit, was um alles in der Welt macht er um 7 Uhr morgens auf einem Highway, auf einer Autobahn. Das ist das, wo ich sage, hä?
Ja, da hast du recht, aber am Ende, ey, da ist jemand ums Leben gekommen, das ist Rest in Peace, Mann, das ist 24 Jahre zu früh, das ist dann für die Familien, Mann, Familie, Freunde, die ihn kennen, es ging
alle.
Um. Alle, es war ein Schock, aber ey, mein Beileid dann, ich weiß nicht, ob er Kinder hatte zum Beispiel, weiß ich nicht.
Nee, er hatte
ich glaube noch nicht
verheiratet, er
aber
hatte eine Freundin,
die gesamte
war emotional.
Familie.
Ja. Auch für, hast du gesehen, Chris Claypool auf Twitter?
Viele auch Coaches, also es kam so aus nichts und das ist immer, also wenn Menschen ums Leben kommen, ist generell natürlich traurig, ne? Sehr, sehr traurig. Vor allem, wenn es aber dennoch so junge Menschen sind, ich glaube, jeder ist der gleichen Meinung, dann ist es nochmal so, wow, viel zu früh halt, ne? Hat noch das ganze Leben vor sich. Ja, traurig, ich war auch erstmal richtig so, boah. Man kann es ja immer gar nicht, obwohl ich gar keinen Kontakt, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Weil wir in dieser Football-Welt sind, es leider sterben viele Menschen auf der Welt. Aber in der NFL-Welt war das halt jetzt gerade ein Riesenschock.
Er war in Florida, um mit so ein paar Teammates zu trainieren. Und ich glaube, Claypool, Receiver, war auch dabei, hat ihn am Abend vorher noch gesehen, haben sich noch unterhalten. Und dann war da eine sehr emotionale Message auf Twitter. Das war auch ein bisschen, gab natürlich in Amerika auch wieder Beef, ja. Weil Adam Schefter?
Ich glaube, Adam Schefter, ja, der hat in seinem Tweet, wo er diese Breaking News halt veröffentlicht hat, also ich verstehe ja, schon, warum er dafür einen Shitstorm bekommt, weil der Fokus.
Ich auch.
Es ist so ein bisschen, ne, die einen sagen, weil in seinem Tweet hat er anstatt erst sozusagen. Wie nennt man das denn, wenn jemand stirbt, die Ehre, wie sagt man?
Also es war Pietät taktlos.
Ja, gefühlslos.
Pietätlos.
Also pietätlos, also shit, holst du wieder Wörter raus hier. Aber ja, ich würde jetzt gefühlslos sagen, weil er hat sich erst wieder auf sein Footballerisches konzentriert, weil er gesagt hat, hast du das genaue Wort?
Dwayne Haskins, heute Morgen bei einem Autounfall gestorben. Der ja nach seiner erfolgreichen Karriere bei Ohio State irgendwie dann bei zwei Teams gestruggelt hat. So, das hat er dann auch noch mit da reingepackt, so wo man sagt, so Junge, ey, hier ist ein 24-jähriger junger Mann gestorben, ob er nun gestruggelt hat oder nicht oder irgendwo, ist doch völlig scheißegal, was tut denn das jetzt zur Sache?
Ja, struggling, das Wort war struggling, stimmt.
Ja, so. Wo
ja, no, aber das war schade, weil es ging dann wieder, weil wir kennen alle Social Media, es ging dann wieder weg von einfach, weißt du, die Trauerphase. War dann eine Riesendiskussion. Du, das ist leider das Internet. Viel Kraft an die Familie, enge Freunde, die halt wirklich da jetzt mit zu kämpfen haben, Mann. Das ist, was es immer hat, Mann. Weil ich muss immer sofort an auch gefühlt haben, jedes Mal, wenn man, also bei allem, was auf der Welt abgeht, muss ich immer an meine Kinder denken. Sobald man Kinder hat, tickst du anders im Kopf. Und dann wird man schon sehr emotional, wenn man sowas liest.
Ja, es wird sicherlich auch tatsächlich, glaube ich, auch wenn wir später noch über den Draft sprechen, die Pittsburgh Steelers in irgendeiner Form beeinflussen. Aber ich bin gespannt, was da noch rauskommt, warum er kurz nach 6.30 Uhr versucht, die Interstate 595 zu kreuzen. Aber was auch immer sein Grund war, tragisch mit 24 ums Leben gekommen. Mehr kann man, glaube ich, nicht zu sagen, außer möge er in Frieden ruhen. Und es gab aber davor zwei Tage oder ja, ein paar Tage vorher gab es noch eine positive News über Stefan Dix.
Ja.
Fette Extension unterschrieben.
Eine heftige Extension, eine Verlängerung. Und vor allem 4 Jahre verlängert er. Er hat ja noch 2 Jahre. Jetzt ist mal wieder, ich glaube für viele, die das ein bisschen mitbekommen, nicht jeder kennt sich immer hundertprozentig aus mit diesen Verträgen, was das heißt. Er hat nämlich noch 2 Jahre einen Vertrag gehabt. Er hatte noch 2 Jahre einen Vertrag und jetzt haben die ihn verlängert. Also heißt, sie haben 4 Jahre und 96 Millionen in New Money rangehangen an diesen Vertrag. 70 Millionen sind davon garantiert. 70 Millionen für einen Receiver. die Preise gehen weiter nach oben, weil der Salary Cap nach oben geht. Ich hab eine Grafik gesehen. Oh,
Mann, oh Mann.
Ich muss auch heute auch immer ein bisschen husten. Er ist jetzt damit von den ganzen Receivern der Spieler mit der meisten Guarantee-Summe. Der hat die anderen Verträge geschafft zu schlagen damit. Weil das ist immer die wichtig.
Hä? Nein, hat er nicht.
Was?
Nein. Hier ist Full Comparison of the Three Top Contracts Details from overthecap.com. Tyreek Over Hill guaranteed 72,2, Stephon Dix 70, Devante Adams 65,7.
Ich habe eine andere Statistik gesehen, da war er nochmal. Aber pass auf, das ist wieder das Ding. Adam Schefter hat es rausgetweetet, er signed einen 4 Jahre 127 Millionen Deal. Hat er gar nicht gemacht, weil insgesamt sind es jetzt 6 Jahre 127. Heißt, es kommt auch immer drauf an, wie du das Wording sozusagen machst und wie du die Zahlen sozusagen am Ende analysierst in diesen Verträgen. Haben wir schon öfters mal gemacht.
Aber basierend auf dem...
Ist eine Menge Kohle, Mann.
Das, was extended wurde, 4 Jahre, Tyreek Hill, neuer Vertrag, 4 Jahre, Devante Adams, Raiders, 5 Jahre. Das ist die Grundlage, was kommt neu dazu. Und da ist er die Nummer 2 hinter Tyreek Hill und die Nummer 3 in Annual Average Annual Value. Tyreek Hill, 30 Millionen.
Ey, das ist Devante so
Adams,
viel Kohle.
28, Stephon Dix, 26 Millionen
Dollar
im Jahr.
Das ist heftig. Herzlichen Glückwunsch. Beide Seiten haben gesagt, sie wollen oder sie haben die Intention, dass das der letzte Vertrag wird, dass er als Buffalo Bills retired, also in die Rente geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unfassbar. Es hat sich gefühlt von der Außenwahrnehmung um Stephon Dix 180 Grad gedreht. Kannst du dich noch erinnern, wo er bei den Minnesota Vikings
war? Ja, Problem Child. Er wollte
wirklich, da wurde er abgestempelt, ne? Diva und hier und da. Hat auch performt, aber boom, er geht zu den Buffalo Bills. Gefühlt ist es ein Fanliebling geworden. Also, keiner redet negativ über Stephon Dix. Er performt. Er und Josh Allen in dieser Kombination liefern komplett ab. Da haben sich zwei gefunden. Und herzlichen Glückwunsch. Ich habe gesehen, dass Tre'Davious White, ne, die drei besten Spieler auf dem Buffalo Bills Roster sind jetzt lange unter Vertrag bei den Buffalo Bills. Und jetzt haben wir noch Vaughn Miller hinzugefügt. Alter, Vaughn Miller. Geht mal auf, Vaughn Miller macht Vlogs. Und der hat einen Vlog hochgeladen, wo er in den Bahamas war und er nimmt diesen Prozess mit, wie er sich entschieden hat für die Buffalo Bills.
Habe ich gesehen.
Mega, mega geil.
Muss ich mir aber noch angucken.
Mega, mega interessant, glaube ich, für euch Fans, weil wir labern ja immer nur. Ich kann immer nur meine gleichen Stories erzählen. Aber das mal aus der Sicht von einem Vaughn Miller, der schon 32 Jahre alt ist, oder 32, und wie er sagt, ey, schade, dass die Broncos mich nicht geopfert haben. Ach, ich will eigentlich zu den Rams zurück. Mann, Sean McVay ist mein Homie. Jalen Ramsey, AD. Weil der hat richtig gestruggelt mit dieser Entscheidung, weil er wusste, mit AD in der Mitte, da könnt ihr nochmal sehen, für alle Leute, die immer sagen, Björn, laber doch nicht, TJ Watt ist viel besser als ein AD, wenn du sozusagen einen Spieler aussuchen könntest. Das sage ich ja immer wieder. Nein, das ist Aaron Donald für mich. Wenn Vaughn Miller ein Hall of Famer, guckt es euch an. Vaughn Miller, YouTube, richtig geil gemacht. Also die Information dahinter, hat alles mitgenommen. Solltet ihr euch gönnen.
Ja, und pass auf, Herr Dr. Werner, ich habe mal hier die highest paid receiver in die NFL. Und da ist Stephon Dix ist nicht Dritter, sondern Tyreek Hill mit Average Annual Value, heißt das, glaube ich, AAV, 30 Millionen Tyreek Hill. Devante Adams 28, 27,25 DeAndre Hopkins und dann an Nummer 4 kommt mit 26 Millionen Stephon Dix. Jetzt rate mal, wer der Nächste ist. Wirst du nie drauf kommen. Mit 20,6 Millionen.
Werde ich nie drauf kommen.
Nein, never.
Mit wie viel?
20,6. Da ist dann schon 5 Millionen Loch.
Doch, das ist, pass auf, das ist... Christian Kirk bei den Jaguars jetzt?
Nein. Nein, der hat auch einen fetten Deal
unterschrieben. Deswegen, der hat schon eigentlich einen harten Deal dafür, dass er...
72 Millionen für 4 Jahre.
Ist das Brandon Cooks, über den wir jetzt noch sprechen, weil der hat auch eine Vertragsverlängerung? Nein? Okay, wer ist es dann?
Negativ. Es ist DJ Moore von den Panthers.
Wow, hätte ich nicht gedacht. Wirklich.
Vor Keenan Allen mit 20,03 Millionen. Und dann Mike Williams von den Chargers, auch 20 Millionen. Hä?
Alter, wir leben in einer Welt. Warte, pass mal auf, bitte. Pass mal auf. Ich fühle mich so alt. In meinem Kopf ist ja eigentlich so, ich war ja vor kurzem noch in der NFL, aber es ist ja schon so lange her. Nein. Und das siehst du an den Zahlen
du
schon
wieder. Du
wurdest
vor fast 10 Jahren gedraftet, mein Freund.
Ich weiß. Weil du siehst es allein, bei mir ist es immer wieder diese Zahlen. Wir haben jetzt Receiver, mehrere Receiver. Das ist normal für einen gut performt, also einen Receiver, der performt, über 20 Mio im Jahr zu bekommen. Das ist brutal.
Das 20 brutal. Mio ist strong
als shit. Als Receiver, der einen Quarterback braucht, um zu performen. Das ist nicht ein Defensive
End. DeAndre Hopkins braucht keinen Quarterback, der performt immer.
Okay. Ja, aber es gibt da manche Ausnahmen.
Aber das ist schon strammes Geld. Aber Stephon Diggs, well deserved. Wir gönnen.
Wirklich. Finde ich auch.
Jetzt, Herr Werner.
Warte, nein. Habe ich noch hinzugefügt. Oh. Brandon Cooks, möchte ich noch hinzufügen, hat ja auch bei den Texans verlängert, 2 Jahre, 39,6 Millionen. Auch ein Brandon Cooks verdient eine Menge Kohle über seine Karriere. Und er bleibt bei den Texans. Und jetzt können wir dann über das sprechen, was du gerade machen wolltest, weil sein Quarterback, über den werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz sprechen, bei den Texans. So, du suchst gerade was, deswegen sage ich das, rede ich jetzt mal ganz kurz weiter.
Wo willst du denn jetzt hin?
Jetzt gehen wir zu den Teams, wo wir denken, oder mal gucken, was du denkst und mal gucken, was ich denke, wo wir denken, eigentlich brauchen die einen Quarterback. Aber wir wissen auch, dieser Draft ist eine Wundertüte, also frühen Quarterback zu holen. Und deswegen gucken wir auch gleich mal gucken uns mal diese Top-Quarterbacks, in Anführungsstrichen, wer sind denn diese Top-Quarterbacks und was denken wir, wo die gedraftet werden ungefähr. Am Ende wissen wir es nicht, aber ich bin schon wieder ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir schon wieder die ganzen unterschiedlichen Draft-Seiten angucke, wie die über Menschen reden. Ey, das ist so krass, Mann. Das ist so, irgendwelche Hörnies, die haben nie College-Football gespielt und
nicht gecoacht, nicht gespielt.
Und zerstören junge, talentierte Spieler, weil oft ist das halt so negativ geschrieben halt, ne? Ich weiß, man muss positive Weakness, Strength und wie auch immer, aber, So, dann lass doch mal anfangen.
Also, welches? Pass auf. Soll ich runterrattern?
Nee, lass mal kommen. Welches Team, was das erste im Kopf ist, wo du sagst, haben ein Quarterback-Problem, sie brauchen einen Quarterback.
Ja, da gibt es viele.
Und dann bestätige ich das oder ich bin einer anderen Meinung. Lass es so machen.
Ja, okay, pass auf. Erstes Team, die Seahawks. Die haben Russell Wilson, Hall of Fame Quarterback, der 10 Jahre alle Rekorde aufgestellt hat, mit denen Super Bowl gewonnen. Der ist weg in einem Trade nach Denver. Dafür haben sie Drew Lock bekommen. Super. Jetzt haben sie Drew Lock. Der letztes Jahr.
Super.
Letztes Jahr 60% seiner Bälle eingebracht. Wenn er gespielt hat, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Und ein Jacob Eason. Washington 2020, 4th-Runden-Pick, auch noch nicht die Wurst vom Teller gerissen. Das heißt, in Seahawks Country, Drew Lock ist die Nummer 2 da. Die haben keine Nummer 1 und die werden auch nicht, glaube ich, mit Drew Lock in diese Saison gehen. Auch wenn sie im Rebuild-Modus sind, die brauchen Quarterback. Kannst du mir sagen, was du willst?
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin deiner Meinung, weil ich denke, Pete Carroll, obwohl er ja aussieht und sich benimmt, als wäre er, weiß nicht, 45, denke ich trotzdem, seine Zeit ist am Ticken und ich glaube, die wollen ihn jetzt unbedingt noch da haben für diesen Rebuild. Heißt, wenn du aber jetzt erst nächstes Jahr dir einen Quarterback holst und nicht dieses Jahr dir probierst, den Franchise-Quarterback zu holen, ist es wieder ein Jahr, was du verlierst mit Pete Carroll. Weil, jetzt mal ganz ernst, ja, er sieht topfit aus, aber das Alter, ey, ist trotzdem da. Ich denke auch, die haben den 9. Pick, ne, die haben die ja von Denver bekommen, in dem Russell-Wilson-Trade, die haben den 9. Pick Und das ist, glaube ich, auch eine geile Position, sich einen von diesen, ich würde mal,
über die wir noch sprechen müssen,
über die wir noch sprechen werden, Top-Picks, also Top-Quarterbacks zu holen. Also ich denke auch nicht, dass, also ich würde auch nicht, kannst du gleich nochmal oder sagen, aber ich denke auch nicht, also mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube auch nicht, dass Drew Lock die Nummer 1 sein wird und da wird keine Competition reingebracht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber.
Oder da wird nochmal getradet. Zum Beispiel die Atlanta Falcons. Nicht die Atlanta Falcons, sondern, wo ist der Matt Ryan noch hingegangen? Bin ich bescheuert? Der ist doch zu den Colts gegangen. So.
Ja.
Ja, mit dem werden sie gehen. Aber wird da vielleicht nochmal mit diesem Pick, wird da vielleicht nochmal getradet? Jimmy G ist da noch draußen.
Jimmy G und Baker Mayfield sind die einzigen beiden mit
Für Baker Mayfield gibt es ja keinen First-Round-Draft-Pick.
Ja. Nö, aber vielleicht kriegen die ja was anderes und Draft. Nee, okay. Heißt ja nicht,
vielleicht
dass
die First-Round-Pick wegtraden runter müssen.
Genau, holen sich nochmal ein paar Picks.
Baker Mayfield.
Und holen sich noch ein paar Picks, genau. Kann ja auch sein. Ich glaube nicht, dass Jimmy G und Baker Mayfield Erstrunden-Pick wert ist.
Ja, bei Baker Mayfield auf gar keinen Fall. Bei Jimmy G. Ja,
ich glaube mal nicht bei Jimmy G.
Bin ich auch eher, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber die brauchen, für mich brauchen die einen Quarterback, in welcher Form auch immer. No ifs, ands and buts.
Ja, dann so. Lass mich, pass auf, dann suche ich mir jetzt mal ein Team aus.
Mach
mal. Ich denke, dass auch die Carolina Panthers einen Quarterback brauchen und es wird Zeit. Ich denke nicht, dass Sam Darnold die Antwort ist. Ich denke, gerade noch so, wie wir das Ganze. Das ist immer schwer, wirklich. Das ist wirklich, man muss wirklich sagen.
Du hast gerade gesagt, ey, die bashen.
Ja. Aber ich möchte ja nicht bashen, deswegen meine ich. Ich möchte ja einfach nur, aber es ist schwer, sage ich gerade. Wie kann man über jemanden reden sozusagen und eine Meinung haben, ohne ihn zu bashen? Ich will ihn ja nicht angreifen. Aber ich denke
ja,
einfach...
Du kannst aber Fakten kannst du ja nennen.
Genau, das ist ja, was wir alle sehen. Er hat auch dort nicht performt. Er hat 18,8 Millionen Base Salary. Du hast... 9 Touchdown und 13 Interception. Also er hat einfach nicht, es hat einfach nicht funktioniert. Da war halt nicht dieser Effekt dort, ne, seit er dort angekommen ist. Er hat nicht diesen Schritt gemacht, was man eigentlich gehofft hat.
Und er hat ja gar nicht so schlecht angefangen und hat dann richtig mies declined. Das ist ja, dann macht das ja noch schlimmer.
Da haben die am Anfang ja auch gegen schlechtere Teams gespielt, wo wir auch gesagt haben, oh shit, okay, Sam, ich habe mich gefreut. Ich liebe es, wenn Quarterbacks oder Spieler irgendwo sozusagen rausgeschippt werden, ne? Und eine zweite Chance bekommen und die dann einfach zeigen, hier, guck mal, und dann auf einmal liefern die ab. So, wie in Ryan Tannehill. Ich finde ja diese Story ist mega geil. Und Ersatz-Quarterback ist PJ Walker, ein unglaublich guter Journeyman, der kann immer einspringen. Aber es ist, keine Ahnung, ich glaube, die überlegen auch, da einen Quarterback zu holen. Und die draften an der 6. Stelle. Heißt, wir haben da eine heiße Competition schon, ne?
Für mich, aber da gehen wir später hin. Pass auf, nächstes Team für mich.
Na, warte. Denkst du, du musst ja noch kurz bestätigen oder nicht bestätigen?
Ja, auf jeden Fall brauchen die einen Quarterback. Okay. Gibt's gar nichts zu rütteln. So, da gibt's ja noch ein paar andere. Nächstes, jetzt zwei, die mir sofort in den Kopf springen. Ich überlasse mal Pittsburgh dir. Ich nehme jetzt die Atlanta Falcons. Okay. Ja, weil du wirst als nächstes Pittsburgh sagen, weil klar, die brauchen auch einen, aber. Ein Team, wo vielleicht nicht jeder sagt, wieso? Atlanta Falcons. Die Matt Ryan-Era ist zu Ende. Der ist jetzt bei den Colts. Marcus Mariota haben sie gesigned, ne? Aber der ist für mich definitiv nur ein Brücken-Quarterback und vielleicht auch nicht mal unbedingt, je nachdem, du weißt nicht, wie die Strategie bei denen ist. Vielleicht ist er auch nur geplant als einer der das für ein Jahr macht, ne, Brücken-Quarterback, und in der Zwischenzeit entwickelst du einen Quarterback hinter ihm, den du jetzt draftest. weil dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben es ja schon mal gesagt, Arthur Smith, der neue Hauptübungsleiter, oder der Hauptübungsleiter bei den Falcons, hat ihn schon mal gebencht, als er Offensive Coordinator bei Tennessee war. So, und die letzten beiden Jahre, was hat Marcus Mariota? Marcus Mariota ist kein schlechter Quarterback, um Gottes Willen. Die letzten zwei Jahre war der Red Zone Running Quarterback für die Raiders. Ich glaube,
auch gute Zeiten bei den Titans, ne? Da waren auch gute, auch sehr, sehr gute Spiele.
Bei den Titans. Und ich glaube, dass Arthur Smith gesagt hat, ey, pass auf, gib mir Marcus Mariota, das ist einer, der kennt meine Offense, der kennt meine Philosophie, ich weiß auch, was ich bekomme, den können wir als Brückenquarterback benutzen und ich muss nicht die Offense nochmal bei Adam und Eva anfangen. Aber er wurde von ihm schon mal gebencht. So, das heißt, der will besser, das weißt du jetzt schon. Und Felipe Franks, der Backup, war ein undrafted Free Agent von Arkansas, hat da richtig die Wurst vom Teller gerissen 2020, aber ist auch nicht der Mann, der jetzt bei den Falcons übernehmen wird. Also ich glaube auch, dass die Falcons im Rennen sein werden, potenziell für einen Quarterback-Move.
Bin ich bei dir. Die Atlanta Falcons haben den 8. Pick. Ich denke auch, das ist einfach, das ist ein sehr, sehr guter Backup-Plan. Also, falls sie kein Quarterback kommen. Das heißt ja, man darf auch nicht vergessen, wenn du ein GM bist oder ein NFL oder eine Franchise hast, du willst ja immer gucken, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was ist, wenn ich mir jetzt nicht Marcus Mariota geholt hätte und ich komme nicht an einen von den Top-Quarterbacks ran? Was stehst du dann da? Dann hast du die Arschkarte halt, ne? Dann hast du nicht mal einen Quarterback, der vielleicht Spielerfahrung hat. Vielleicht hast du einen Quarterback, der keine Starting-Erfahrung hat. Deswegen fand ich den Move von Marcus Mariota eigentlich ganz, also von beiden Seiten sehr, sehr gut. Er kriegt nochmal eine Chance. Ich glaube auch, wie du es gesagt hast, ich glaube, er wird competen für den Starting-Job. Das musst du ihm noch einmal geben, diese Chance.
Nächstes
Team ist, wie du gesagt hast, da würde ich auch sagen, Pittsburgh Steelers, Big Ben ist, die Big Ben-Era ist vorbei. Mitch Trubisky hat dort unterschrieben, 2 Jahre 15 Millionen. Gleiche Situation für mich wie für die Atlanta Falcons. Es ist einfach ein guter, guter Plan, falls wir nichts anderes mehr bekommen. Falls wir im Trade vielleicht nicht das bekommen haben. Vielleicht haben die auch probiert, einen von den anderen Quarterbacks, die jetzt getradet wurden. Vielleicht waren sie auch dran. Aber das ist ein guter Backup-Plan, dass sie mit einer guten Defense und mit Trubisky weit kommen können. Aber ich denke auch, die haben ein Auge auf einen Quarterback. Aber die Sache ist, wir haben nicht viele Quarterbacks in dieser ersten Runde, die es wert sind, sozusagen direkt reinzuholen und so eine Last auf deren Schultern zu packen. Aber ich finde, die Falcons und Steelers sind so in der gleichen Situation auf dieser Quarterback-Position. Kannst du mit denen gehen und guckst, was passiert, wenn es gut läuft, Bombe, wenn es durchschnittlich läuft, okay, haben wir erwartet, ne?
Ich glaube, die Steelers sind noch ein bisschen in einer anderen Situation. Ich meine, die hat sich verändert durch diesen überraschenden Tod von Dwayne Haskins, darfst du nicht vergessen. Jetzt hat Mitch Trubisky, da ist ja noch Mason Rudolph. So, Mason Rudolph ist so ein bisschen, wo du sagst, okay, ja komm, Mason Rudolph ist Mason Rudolph. Aber eigentlich glaube ich, dass sie da reingegangen sind und gesagt haben, hey, Mitch Trubisky, mal gucken, der hat jetzt eigentlich sozusagen den Vorteil, aber wir haben ja noch Dwayne Haskins, ehemaliger, war der nicht auch ein First-Round-Pick? Von Ohio?
Dwayne Haskins, ja. Ja.
Ja, so, da haben wir zwei First-Round-Pick, ja, die können ein bisschen battlen, Trubisky, so, selbst wenn er nur ein Backup ist, ne, 2 Jahre 15 Millionen oder knapp 15 Millionen, 7, irgendwas pro Jahr, das frisst du für einen Backup-Quarterback, ist ja kein Problem. Aber jetzt ist Dwayne Haskins nicht mehr da. Das heißt, du hast Trubisky und Rudolph und du weißt, Rudolph ist nicht die Antwort. So.
Der hat schon öfters die Chance bekommen.
So, Trubisky, ich glaube, die brauchen auch einen. Die brauchen einen. Ich bin da bei dir.
So, wir kommen gleich zum nächsten Team. So.
Ja,
Patrick, hast du noch ein Team?
Oh, ja.
Oh.
Da werden viele sagen so, komm, die haben doch einen. Die New Orleans Saints. Ja, sie haben
das Winston. Deswegen, das habe ich doch letzte Woche schon gesagt.
Ja, ich bestätige das. Ja, sie haben Jameis Winston resigned. Aber 28 Millionen für 2 Jahre ist, das klingt vielleicht verrückt, aber 14 Millionen für einen Quarterback, der schon mal über 5.100 Yards in der NFL-Saison geworfen hat und über 33 Touchdowns. Ja, jetzt kommen alle wieder, ja, der hat aber auch 30 Interceptions geworfen. Nichtsdestotrotz, wirf mal in der NFL über 5.000 Yards.
Kriege ich auch hin.
Ja, ja, genau, besonders mit deinem Knie. So, und der hat noch eine Verletzung. Das haben wir auch nicht vergessen. So, dann haben sie Andy Dalton geholt, der war ein grundsolider Quarterback bei Cincinnati, aber seitdem er da weg ist, 2020 durfte er für Dak Prescott übernehmen und war okay, at best. Aber du hast gesehen, er ist kein Dak Prescott und er ist nicht Elite Quarterback. So, das wäre für ihn die Chance gewesen zu sagen, okay, komm, jetzt zeige ich nochmal, dass Cincinnati mich umsonst weggeschifft hat, aber das hat er bestätigt, diese Entscheidung von Cincinnati hat er mit der Saison 2020 bestätigt. Er ist okay at best. So, und dann war 21 letztes Jahr in Chicago, 8 Spiele gespielt und ich sag mal, sehr, sehr, sehr durchschnittlich. 8 Touchdowns, 9 Interceptions und ultimativ wissen wir, wer da denn das Ding übernehmen wird für die Years to come. So, und dann haben sie noch Ian Book in seinem zweiten Jahr von Notre Dame, der jetzt auch, der hat limitierte Spielzeit, 135 Yards geworfen, kein Touchdowns, aber zwei Completions zum Feind, also 2 Interceptions. Da ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, weiß nicht, wie Jameis Winston zurückkommt. Andy Dalton ist Andy Dalton, okay, als Backup, Ian Book, Developmental Guides Nummer 3. Puh, kommt drauf an, wen wir da noch haben, wenn wir picken, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, ey, vielleicht machen wir da doch nochmal einen Surprise-Move.
Ja, und wir haben ja letzte Woche über diesen riesen Trade gesprochen mit den Picks.
Richtig.
Also die sind bewaffnet mit Picks, mit Draft-Picks und können also schon sich noch ein bisschen bewegen. Aber ihr kennt meine Meinung aus der letzten Woche. Ich denke, das kann so eine Situation werden. Ich finde, die anderen Teams sind in bigger need.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die Saints mit der Verletzung von Jameis Winston kann ich mir vorstellen. Und sozusagen, für mich ist das trotzdem ein Rebuild. Natürlich hast du richtig geile Spieler schon in place, eine geile Defense. Aber jetzt ist Dennis Allen, der kommt auch intern, wird von einem Defense-Koordinator zum Headcoach geworden. Aber du weißt das. Ein Headcoach, wenn du dann wieder sozusagen die Position bekommst, willst du Sachen ändern. Du willst nicht genau wie dem vorigen Coach sozusagen alles kopieren. Du willst deinen einen Touch jetzt reinbringen. Und ich weiß nicht, ich kann es irgendwie sehen, dass du vielleicht doch so sagen, komm, wir holen jemanden rein. Und dann ist es einfach eine Battle zwischen Jameis Winston und der andere. Und im Best Case, Jameis Winston liefert ab. Der andere junge Quarterback lernt von Jameis Winston. Und zack.
Und wir wissen auch eins nicht, ne? Das ist jetzt heiteres Beruferaten. Du weißt nicht, welche Reports sie von Winstons Rehabilitation bekommen. So, ey, sieht gut aus, OP war gut, der bewegt sich schon wieder.
Guter Punkt. Kann ich doch mal da was hinzufügen? Es ist die Offseason. Du musst nicht als Jameis Winston in New Orleans in der Facility trainieren. Die Spieler können woanders zu Hause trainieren, mit ihren eigenen Ärzten und die berichten einfach nur zurück. Heißt, es kann sein, ich weiß nicht, vielleicht machen die es alles richtig, der hat regular Checkups mit den Ärzten von den Saints, er kriegt die Berichte, aber sind die Berichte auch denn genau, ne, hundertprozentig? Hatte ich auch schon mal Stories gesehen und gehört, wo ich dabei war, also im Team, wo auf einmal was ganz anderes ankam und dann kamen die zu OTAs viel, viel weiter sozusagen zurück in der Reha, als was die dachten oder auch andersrum, wow, er kam viel, viel weiter zurück, als wir dachten. Das wird sich jetzt bei den OTAs alles sozusagen erstmal wieder feststellen bei so Verletzungen. Außer er ist dort, ich weiß es nicht, vielleicht kennt jemand die Situation, vielleicht hat er es irgendwo bei ihm auf Social Media gesehen, ich folge ihn nicht. Vielleicht ist er auch da. Who knows? Aber ich wollte es nur erwähnt haben.
Die Saints sind jetzt aber nicht eins der Team, wo die müssen jetzt unbedingt.
Nein, die sind schon besser aufgestellt als die anderen.
Aber mit den Picks, was die haben, mit dem Kapital, es wird mich nicht wundern, wenn sie einen Surprise-Move hinlegen. Lassen wir uns überraschen.
Dieser Trade hat einfach was bei mir getriggert, wo ich denke, es ist möglich. Hätten die das nicht gemacht, ja, hätte ich gesagt, werden
glaub,
sie machen.
Ich glaube, dass sie Offensive Tackle und Receiver gehen. Aber hey, shit, who knows? Nächstes Team. Hast du noch eins?
Das war sehr interessant. Das haben auch viele, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Die Detroit Lions, die draften an der zweiten Stelle. Ja, ist Jared Goff jetzt die Antwort? Holt man da sich jetzt den Top Quarterback auf deinem Board, packst den hinter Jared Goff, lässt ihn competen mit Jared Goff? Wir wissen auch, Hard Knocks wird dieses Jahr bei den Detroit Lions sein. Das wäre auch eine geile Story für die Marke. Ich denke natürlich auch immer in diesem ganzen Brandbuilding mit ja, Hard Knocks und sowas.
Als Coach denkst du da nicht dran.
Als Coach denkst du nicht dran, aber du weißt nicht, wie viel Einfluss auch ein Owner aber hat im Team. Andere Owner, also manche sozusagen Owner sind involvierter als, und sagen, GM, Head Coach, hört mal zu, ich bin euer Boss. Ihr draftet jetzt einen Quarterback, ist mir egal wer, holt den Besten da raus. Wir sind, also es ist, wie bitte?
Doch nicht. Sag doch, wie es ist.
Ey, Jim Irsay, da war schon.
Quarterback oder nicht?
Ich kann es sehen. Ich würde es nicht machen. Ich würde mit diesem zweiten Pick den Best Available Spieler nehmen. Und es sind ein paar echt gute Monster, also echt gute Spieler, Offensive Liner, Defensive Liner, die du da nehmen kannst. Und ich gebe Jared Goff nochmal ein Jahr. Und dann würde ich das, wenn es dann wieder schlecht läuft und du draftest wieder früh, dann würde ich nächstes Jahr den Star-Quarterback, also nächstes Jahr sind ein paar Quarterbacks im Draft, wo du sagst, nice. Das weißt du jetzt schon. Ich würde es nicht machen, aber ich kann es sehen. Und ich sehe es auch immer mehr. Immer mehr Experten sagen, es wäre möglich. Weil sie denken, das wäre eigentlich der richtige Weg für die Lions. Ich sage nein, aber ich kann es sehen.
Also an zweiter Stelle werden sie keinen Quarterback nehmen. Entweder sie traden down und holen sich noch mehr Kapital und holen dann einen Quarterback später, was ich aber nicht sehe. Ich sehe, aber wir wissen natürlich nicht, was deren Scouting Department sieht. Ich sehe, aber da kommen wir später noch zu, jetzt nicht. Ich glaube, dass die anderen, dass die zwei, die ich vielleicht sehe, die sind dann, wenn sie runter traden, vielleicht auch nicht mehr da. Ich glaube, auf die Frage, wer meine Antwort ist, Jared Goff gut genug, um ihm noch ein Jahr zu geben, sage ich dir auf jeden Fall. Er hatte jetzt nicht das geilste Supporting Cast da, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, und hat seine Completion Percentage, und ich weiß, es gibt Advanced Stats und so weiter und so fort, nichtsdestotrotz, 67% deiner Pässe, die du komplettierst, kommen an, das ist schon gut. 6,6 Yards pro Pass heißt, das ist eher Dink and Dunk, da ist jetzt nicht Downfield Passing, aber wen hatte er denn? So, die große Story im Passing, Hawkinson, ne, der Tight End, der junge Tight End, aber Amon-Ra St. Brown war ja der Überflieger. So, ja, jetzt aber 19 Touchdowns, 8 Interceptions, Quarterback Rating 91,5. Das ist nicht so schlecht. Mit dem kannst du noch ein Jahr gehen, wenn du ihm noch ein paar Waffen holst. Guck mal, er stand schon mal im Super Bowl. Ist er Top 10 Quarterback, Top 5 Quarterback? Nein, ist er nicht. Aber er ist gut genug, mit ihm noch ein Jahr zu gehen, und dann jetzt zu bauen und im nächsten Jahr den Quarterback zu holen.
Und wir dürfen nicht vergessen, die Lions haben eine Menge Spiele ganz knapp verloren letztes Jahr.
Richtig. Da ist eine Menge Potenzial, aber du weißt, was ich über Potenzial sage.
Oh, ja, aber warte, wir haben nämlich 10-Jährige.
Okay, dann sage ich, Potenzial ist wie eine ganz, ganz lange Salami. Wenn sie zu weich ist, kann sie schlecht schneiden.
Was? Wo kommst du mit diesem Shit her? Eine weiche Salami, ja, okay.
Pass auf, ich habe noch ein Team, was ein Quarterback braucht, aber nicht unbedingt jetzt. Aber auch ein Surprise pullen könnte, sagt er. Die Houston Texans. Sie haben Davis Mills, der ja überrascht hat, der Third-Round-Pick, der ohne Supporting-Cast ja auch irgendwie knapp 67% seiner Piffs angebracht hat. Der hatte ja so ein absurdes Spiel, weißt du, dieses 435-Yard-Spiel oder so. 16 Touchdowns, 10 Interceptions. Der wird sicherlich auch, schätze ich mal, das kriegst du ja auch aus Houston mit. Ja, Davis ist jetzt der Mann, mit dem wir uns komfortabel fühlen. Ja, aber shit, du weißt nie, was kommt. Vielleicht sagen sie, ja, du, aber hey, wenn Jimmy G available kommt, ja, dann nehmen wir kurz mal Jimmy G und nehmen den als Brückenquarterback. Oder die kennen Davis Mills jetzt über die Saison. Vielleicht sagen sie, hey, pass auf, der könnte der nächste Dak Prescott werden. Denk mal dran, Dak war auch ein Third-Round-Pick, oder nicht? Russell Wilson, oh. Third-Round-Pick.
Russell Wilson, ja, ich glaube, Dak war sogar noch weiter hinten. Warte, warte, das muss ich mal. Warte. Warte, 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 warte.
Recherchier also, das doch mal.
Der war noch weiter, glaube ich, hinten. Oder war er ein Drittrunden-Pick?
Nee, ich glaube, die sowohl Dak als auch Russell waren Drittrunden-Picks.
Wurde Viertrunden-Pick. Er war, der war der 135. Pick. Viertrunden-Pick.
Okay, guck mal. Und vielleicht sagen sie, hey, Davis Mills, wir haben auch in der Saison genügend gesehen, nicht nur statistisch, sondern auch leadership-mäßig. Aber you never know. Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, Detroit und Houston werden mit diesen beiden Jungs gehen, die sie haben. Aber das sind so meine Teams, wo ich sage, da kann potenziell dieses Jahr was passieren oder wird was passieren. Aber jetzt gleich müssen wir mal darüber sprechen, was ist denn mit den Top-Quarterbacks im Draft? So, Herr Werner. Erzähl mal, Top Quarterbacks in diesem Draft. Da musst du jetzt mal deine Expertise rausknetzen.
Wir müssen erstmal kurz diese Gruppe definieren. Wer sind denn diese Top Quarterbacks? Anstatt wir jetzt alle einzeln mal ganz kurz durchgehen. Viele von euch, also die meisten von euch, die hier zuhören, ihr seid ja im Internet unterwegs und ihr ist auch geil, wie weit wir sind, dass Leute jetzt schon diesen Draft und Combine und College-Spieler. Ihr verfolgt das. Ich weiß noch, es gab noch eine Zeit vor 3 Jahren, da hat gefühlt keiner hier in Deutschland über den Draft gesprochen, über den Combine, oder? Oder bin ich
Nein,
da schon?
Das hat Gefühl, keinen interessiert.
Alter, ich meine, alle da draußen, auch andere Podcasts, andere Medienoutlets, jetzt nicht nur ran. Es ist geil. Es ist geil. Immer wieder schön. Also wirklich, diese wilde Reise von American Football macht mich immer sehr.
Aber sag doch mal kurz, viele Quarterbacks, deiner Meinung nach, wir fangen gleich mit deiner Bold Prediction an. Wie viele Quarterbacks sind nicht werden gedraftet, sondern sind deiner Meinung nach First Round Caliber Quarterbacks?
So, ich denke, alle Quarterbacks dieses Jahr, also in diesem Jahr, keiner von denen wäre ein First Round Pick letztes Jahr gewesen. Aber. Wir wissen auch, Timing is money.
I disagree with that.
Timing is money. Es gibt eine Menge Teams, die brauchen einen Quarterback. Aber es gibt nicht so viele Quarterbacks, die es dieses Jahr auch in die erste Runde schaffen. Aber da werden ein paar
Aber du
ich
sagst,
denke,
empirisch. Ja, ich muss dich nochmal festnageln. Overall, unabhängig welches Jahr das ist, sagst du, keiner der Quarterbacks in dieser 2022-Klasse.
Ich habe nur gesagt, letztes Jahr.
Ja, aber overall, nicht letztes Jahr, sondern generell, wer ist von den Quarterbacks, die da draußen sind, wie viele sind First Round, wirklich, wo du sagst, unabhängig
das
welches
kannst
Jahr,
du nicht
das
machen.
Ist First
Nein,
Rounder.
Das kannst du nicht machen. Das ist immer wie bei der Free Agency, wer wird mehr bezahlt, es ist immer Supply and Demand. Es geht nicht anders, das mache ich nicht.
Okay,
Antwort,
2022,
dieses Jahr,
von
dieses
diesem
Jahr,
Quarterback,
denke ich,
wer ist ein First
denke,
Round Pick?
Ich denke, Kenny Pickett, aus Pittsburgh wird ein First-Round-Pick.
Ich wollte doch nicht die Namen, ich wollte doch nur zahlen, wie viele.
Also, ich bin bei, ich weiß nicht, ob ich 3, also ich bin auf jeden Fall mindestens 2, aber ich kann noch einen dritten sehen. Also ich, warte, ich muss mich festlegen, ne? Ich sage, 2.
Okay, ich sage 3.
Okay, ich
so,
sag,
wer sag ist deine uneingeschwenkte. Aha, Nummer 1.
Achso. Ne, ich will noch, pass auf, ich möchte das noch nicht machen, weil das möchte ich in meinem Mock-Draft sozusagen dann erwähnen. Und dann müssen wir es ja ein bisschen aufbauen.
Kannst du doch sagen.
Nein, weil es ist ja auch basierend
nur
auf dem Pick und sowas. Nein.
Ja,
ich
aber nur
nicht,
weil er
machen.
Deine Nummer 1 ist, heißt ja nicht, dass er dann auch als Erster geht.
Da hast du vollkommen recht, aber ich mache jetzt ein Fragezeichen da rein. Aber ich fange jetzt einfach so, wie die hier aufgeschrieben sind, sind die beiden Quarterbacks und dann können wir über die sprechen. Es ist Kenny Pickett aus Pittsburgh und Malik Willis von Liberty. Das sind mit Abstand, glaube ich, die auch aus basieren, was wir alles auch selber lesen von den verschiedenen Pro Day, Combines, Feedback. Es ist eine lange Zeit zwischen dem letzten College-Spiel und dem Draft, wo viel, viel, auch in der heutigen Welt, es kommen ja immer mehr Informationen raus. die ganzen Experten wissen alles, Mann. Ey, die werden, die reden mit den GMs, die reden mit den Scouts, die reden mit den Coaches. Wie sind die Interviews? Hat es ihnen geholfen? Die waren beim, nicht alle, aber viele sind dann immer beim Senior Bowl, dann sind sie beim Combine. Und das, wie sind sie als Person? Ne? Und das ist das Wichtigste, weil auf dem Footballfeld hast du sie jetzt gesehen, aber sie wollen in diesen Pre-Draft sozusagen Visits wollen sie und Combine und Pro Day wollen sie sehen, was ist das für ein Mensch? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, Kenny Pickett und Malik Woods werden hundertprozentig im First-Round-Pick sein.
Okay, das ist glaube ich, nicht so eine wilde Prediction.
Deswegen meine ich, ich hab ehrlich gesagt, das ist eine Prediction. Alter, okay, dreh das doch jetzt. Warte. Theorie, jetzt kommt hier eine richtige harte These.
Ja, aber muss uns schon ein bisschen mehr geben.
Ja, weil ich denke, mehr Teams sind in Need für einen Quarterback, aber dann müssen wir wieder gucken, shit, lohnt sich das, einen von diesen anderen Quarterbacks dann noch zu holen? Und da, denke ich, wird das sehr, sehr interessant. Wer ist desperate dieses Jahr von diesen Teams zu sagen, oh shit, eigentlich ist es nicht unser Franchise-Quarterback, wir brauchen unbedingt jemanden. Das wird noch interessant. Ich glaube, da werden wir eine Überraschung sehen. Immer, wie jedes Jahr.
Ja, aber pass mal auf. Lass uns doch mal mit Malik Willis anfangen. Erinnerst du dich an Willis. Ja, was habe ich denn gesagt? Malik Willis.
Nee, Willis. Ich hab falsch gemacht.
Ist nicht Willis. Hast du Willis gesagt?
Malik Willis.
Du hast richtig gesagt. What you talk about, Willis? Egal. Das war ein Insider. Malik Willis. Über Kenny Pickett oder unter in deinem Ranking?
Du fragst mich jetzt schon wieder mit meinem Ranking.
Ja, okay. Ich will das wissen.
Ich denke, Kenny Pickett ist mehr Plug-and-Play Pro-Ready als Malik Willis. Deswegen ist Kenny Pickett bei mir Nummer 1.
Okay, dann lass uns mit Kenny Pickett, du hast jetzt Malik Willis, lass uns mit Malik Willis anfangen. Okay, für die es nicht wissen, der hat gespielt, der war eigentlich bei Auburn. Ne? Auburn Tigers.
Auburn
Tigers, gute Schule, große FBS-Schule. Hat es da nicht ins Starting Lineup geschafft, ist dann getransfert zu Liberty. Liberty, kleine Schule, war eigentlich eine NCAA-Schule, also eine FCS-Schule und ist dann irgendwann vor ein paar Jahren, glaube ich, eine FBS-Schule independent geworden. Ne?
Ja.
Korrigier mich, wenn ich falsch liege. So. Hier ist mein.
Eine sehr, sehr, einfach nur mal als Zeitinformation, eine auch für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr religiöse Schule. Wo
christlich.
Und wo wirklich, also ich sag das jetzt einfach nur als Zeitinformation, wenn Spieler auch ein Angebot von dieser Schule bekommen, ist das halt ein Thema. Weil wir wissen, die Amerikaner sind sehr christlich, aber auch da, das sind einfach andere Routinen, die sie auch an dieser Schule haben. Einfach nur mal so als Zeitinfo. Okay, jetzt musst du sagen, Wayne, Ich sag so, Wayne interessiert's.
Okay, alles klar, Wayne interessiert's. So, pass auf, hier ist meine Comparison. Lamar Jackson war ein NFL-MVP, korrekt. Wurde wann gedraftet? Welcher Pick war er?
Der letzte Pick in der ersten Runde.
Richtig. Wo hat er gespielt und was hat er bitte da abgeliefert?
Louisville und war ein Heisman Trophy Winner.
So, der hat richtig, richtig abgeliefert und war der Pick Nummer 32 in seiner Draft Class und wurde dann MVP. Rest ist Geschichte. Mit allen Pros und Cons, die er hat. Jetzt willst du mir sagen, dass ein Malik Willis, der ja vom Skillset ist auch ein Dual Threat Quarterback,
sehr, sehr ähnlicher Playing-Stil wie Lamar Jackson. Gefährlich auf dem Boden. Ist aber nicht so athletisch. Er läuft mehr wie so ein Jalen Hurts.
Ja, und der Typ ist ja built wie ein Running Back.
Ja, der ist auch thick.
Der hat schon Maximum Thickness. So, und hier ist das, wo ich hin will. Ja, er ist ein Dual-Threat-Quarterback. 2020 hat er, glaube ich, die FBS College Football angeführt, glaube ich, in Rushing Yards, ne? Quarterbacks. Alle FBS-Quarterbacks mit 944 Yards, ne? Alles Jupti. 14 Touchdowns. So. In 2021 hatte er 878 Yards, 13 Touchdowns. Also, Läufer ist er. Aber jetzt gucken wir mal bitte, welche Competition hatte Lamar Jackson in Louisville und welche Competition spielt er als mit Liberty Independent. So, ich gebe dir nur mal kurz, den Rundown von seiner Saison. Die haben gegen Campbell gespielt. Kennst du Campbell University? Campbell? Kennst du die? Ich nicht.
Campbell University?
Campbell. War der Season Opener. Haben sie 48 zu 7 geschreddert. Campbell Fighting Camels. Kämpfende Kamele.
Ist das eine FCS oder eine Division 2
Schule? Ich hab keine Ahnung. Aber die kämpfenden Kamele war der Season Opener am 4. September.
Kamele, hab ich noch nie gehört. Alter, so. Und ich dachte schon, ich kenne alle Colleges, habe ich noch nie gehört. Nein.
Aber guck, kämpfende du Kamele, weißt, wo ich hin will. Danach spielen sie
Logo.
Gegen Troy.
Das Logo, warte mal.
Das ist ein Kamel, was durchs C läuft.
Das schmeißt mich gerade, ich dachte, ich habe sehr viel Ahnung im College-Bereich. Warte mal ganz kurz.
Hast du nicht.
Was ist denn das für eine Schule, Alter?
Campbell. Guck mal, jetzt habe ich dich getriggert.
Du hast mich richtig, ey, das ist ein Kamel. Das ist ein C-Läufer.
Kämpfendes Kamel.
Warte, wie heißen die? Fighting was? Oder was sagen wir nochmal?
Fighting Camels. Campbell Fighting Camels. Dann haben sie Troy geschlagen, Old Dominion, auch eine Schule, wo du sagst, okay, Syracuse, Orange Man, kennt man, haben sie verloren, dann UAB haben sie geschlagen, Middle Tennessee, Louisiana Monroe, North Texas, Mass, so, und dann die letzten drei Spiele haben sie dann Ole Miss gerankt, haben sie verloren, Louisiana, Ragin' Cajuns haben sie verloren und sie haben gegen Army verloren. Das heißt, sie haben gegen Old Dominion, Campbell Fighting Camels, Middle Tennessee, North Texas, das sind Schulen, die, ich sag jetzt mal jetzt böse, unter ferner laufen. Das war seine Competition. Und ich sag dir jetzt mal was, ich habe nämlich gestern und heute Tape geguckt, ne, von Malik Willis. Und hier ist jetzt mal mein Write-Up. Und der Write-Up ist jetzt nur, was ich schreibe. Ich habe bewusst nicht irgendwo anders geguckt. Okay, erstmal, der Typ schmeißt einen richtig, wenn du dir seine Highlights anguckst, der tiefe Ball, spoink, das Ding kommt aus der Hand, halt wie ein Flummi. Nice. Dann hast du gesehen, Charakter, erste Klasse, hast du gesehen, dass er so einer schwangeren Homeless-Frau nach so einem Nike-Event auf der Straße nach dem Draft hat er seinen Koffer aufgemacht und ihr Klamotten gegeben?
Ja, in Indianapolis, ja.
So, das war richtig nice. Ich rede mal weiter, Entschuldigung, das ist jetzt mein Sermon. Ich habe hier mir außerdem aufgeschrieben, was ich eben gerade gesagt habe. Die Competition, die er gespielt hat, ne? Gerade als Running Quarterback. Wenn du Defensive Ends hast, die beim Hinterherlaufen einfach ohne Fremdeinwirkung hinfallen, dann ist die Competition, und ich spreche jetzt vom Running Game als Quarterback, überschaubar. Dann, was mir auch noch Sorgen macht, wenn ich mir das Tape angucke, Antizipation und Vertrauen in seine Reads. Das auf seinem Highlight, wenn ihr mal guckt, liebe Romantiker, erstes oder zweites Play, Rollout nach rechts in der Red Zone von der 7-8-Yard-Line, glaube ich, 3-Receiver-Route-Combination, Spot-Flat-Corner-Route. Missread. Der Flat Player jumpt die Flat Route, also die kurze Route Richtung Seitenlinie, und dann muss er antizipieren und dahinter zur Back Pylon die Cornerroute schmeißen. Macht er nicht. Scrambled 8 Minuten und wirft dann noch einen Touchdown. Und solche Anticipation Throws, das ist das, was du als Pro Scout und als Pro Coach sehen willst, dass er so einen Wurf, da muss der Ball raus, das muss Back Pylon, klingelingeling. So, dann siehst du in seinem Highlights kaum irgendwelche Layer-Throws. Weißt du, was Layer-Throws sind? One-inch the Linebacker, dick, hinter die Linebacker, over-out. Solche Geschichten siehst du wirklich. Und dann habe ich mir seine Accuracy-Drills angeguckt beim Combine. Das ist, hatten sie früher auch nicht, ne? Wo sie so auf solche, da stehen irgendwelche Typen mit Handshields und die müssen dann auf die werfen und genau auf die 12 treffen und so. Das sah auch nicht wirklich gut aus. So, ich weiß, das sind nur Drills, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, Malik Willis, ja, jetzt sind sie wieder alle heiß, weil Jalen Hurts kann rennen, Lamar Jackson ist ein Renner, alles schön und gut, aber ich sehe Malik Willis eigentlich nicht in der ersten Runde.
Eigentlich.
Sehe ich ihn nicht in der ersten Runde. Und ich sehe auch jetzt in diesem Draft, würde ich, weil er ist kein Quarterback, den du reinstecken kannst und der wird, der rennt und auch wenn er ein guter Charakter ist und der Typ, jeder, der mit ihm interagiert, all smiles, giggles, guter Charakter, alles schön und gut, aber ich sehe noch so viel Development, was passieren muss und seine Competition war so teilweise nicht wirklich gut. Das ist keiner, der, den du hoch in der ersten Runde draftest, der wird nicht spielen. Also eigentlich sehe ich ihn Ende erster Runde und das wäre für mich ein Reach, Anfang zweite Runde und du entwickelst den, aber er wird sicherlich in der ersten Runde gehen, weil irgendjemand wieder desperate ist. So, das war jetzt meine Meinung, da werden wieder einige sagen, Coach, du hast keine Ahnung, das ist vernichtend, warum bist du so negativ? So, wenn er mich...
Du hast doch aber warte mal, erstens... Wenn jemand in der ersten Runde gedraftet wird, das ist nicht negativ gemeint, das ist trotzdem sehr, sehr gut.
Nein, ich habe ja gesagt, eigentlich gehört er für mich nicht in die erste Runde.
Sei ja, aber auch zweite Runde, Mann, solange jeder gedraftet wird, ich bin immer, das ist immer so ein Ding, nur weil Leute auch, wenn du gedraftet wirst, sollte man dankbar sein, ne? Ob es in der ersten, zweiten, dritten Runde
ja, ist. Ja, ich rede ja nur davon, dass jetzt natürlich wieder wahrscheinlich viele sagen, Coach, du hast keine Ahnung, du bist negativ. Aber das ist meine persönliche Meinung, dass er eigentlich kein First-Round-Quarterback ist, sondern Second-Round. Genau. Ja, es electrifying hier,
Dual-Threat,
bla.
Es hilft ihm extrem, dass die NFL sich dorthin entwickelt hat mit diesem Dual-Threat-Quarterbacks, was wir jetzt sehen. Es hilft ihm also wirklich extrem, extrem. Er hat einen starken Arm, was bei den Dual-Threat-Quarterbacks immer sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich, wenn du so athletisch bist, du wirst nicht in der Quarterback-Pocket sein, zack, zack, read, 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 Ball raus. Nein. Du wirst deine Quick Throws haben, die, wo du eigentlich schon vorm Snap weißt, okay, da werfe ich hin oder ich renne los für so einen Quarterback. Und dann, holt er sich die Zeit da hinten in der Pocket. Der wird sich die Zeit holen, er ist ein mobiler Quarterback. Der wird.
Ja,
sich,
aber guck mal, gegen welche Competition hast du dir diese Zeit geholt?
Nein, auf jeden Fall, spann dich doch mal. Jetzt muss ich dich kurz hier, bevor die Romantiker dich zerstören. Jetzt wirst du sagen, schon negativ.
Nein.
Nein, du hast auch, echt, natürlich.
Aber Malik
er hat gegen Willis, die Fighting Karamell, Karamells.
Gegen die Fighting Karamellen. Fighting Camels.
Das ist eine FCS-Schule. Ich habe keine Ahnung, seit wann die eine FCS-Schule ist. Ich schwöre es euch, ich habe wirklich viel mit College Football zu tun. Und ich dachte, ich kenne alle Division 1 Schulen.
Campbell habe ich schon mal gehört, ich wusste aber nicht, dass sie Fighting, die kämpfen.
Das war eine Division 2, Alter, hardcore.
Aber pass auf, so viel zu Malik Willis.
Du, dein ja, warte, spann dich noch mal, ja, ganz kurz, warte, lass mich zwei Sätze noch mal sagen über Malik Willis. Du hast recht, ja, aber deswegen habe ich ja gesagt, letztes Jahr denke ich auch nicht mal, dass der andere Quarterback, über den wir jetzt sprechen, Kenny Pickett in der ersten Runde gegangen wäre. Weil
da bin ich anderer Meinung.
Es kommt immer auf die Competition drauf an in diesem Jahr. Und Malik Willis wird dieses Jahr ein First-Round-Pick, weil einfach zu viele Teams einen Quarterback brauchen. Die sehen das Potenzial. Small School, ja, Competition. Aber er ist ja schon wieder auf eine Art electrifying, was er da manchmal macht. Und es gibt immer einen Coach, der dann sagt, weißt du was, ich kann ihn weiterentwickeln. Nochmal dazu, das wollte ich nochmal sagen. Quarterback ist wahrscheinlich die härteste Positionsgruppe, aus dem College in die NFL zu scouten. Es ist so Hit und Miss bei den Quarterbacks, weil die College-Systeme, alle Romantiker, die mit uns auch immer College-Football gucken, kennen das. Ich habe eine Statistik gelesen. 40% der gesamten College-Offenses sind RPOs, sozusagen, wo die Quarterbacks in der Shotgun sind und einfach nur seine zwei Reads haben. Ist es ein Lauf oder schmeiße ich da jetzt den Quick Slant oder schmeiße ich. Also, das ist, die Offenses sind sehr, sehr einfach. Das ist immer das Gleiche. In der NFL sind es nicht 40%, sondern es ist nur 10% aller Teams sozusagen haben RPO drin und spielen das. Also, es war sehr interessant. Wusste man natürlich, wenn man das alles mitverfolgt über die Jahre. Erklären wir auch immer wieder beim College Football. Es ist einfach simpler. Und das ist aber dann auch manchmal so ein bisschen der Genickbruch für die Quarterbacks, diese wichtige Position, weil die Fenster sich viel schneller schließen in der NFL, weil einfach ganz andere Athleten auf dem Feld sind, viel, viel smarter. Nochmal so. Aber Malik Willis, ich denke, wird in der ersten Runde trotzdem gehen. Das ist zu viel Hype, zu viel Buzz um ihn herum. Die Quarterback-Klasse ist nicht stark. Zu viele Teams brauchen einen Quarterback, wann er geht. Ich denke, es wird in der Mitte sein. Ich glaube nicht, dass ein Quarterback in den Top 5 gehen wird, was normalerweise immer der Fall ist. Jetzt kommen wir zu Kenny Pickett.
Ja, ich glaube auch, dass er in der ersten Runde geht. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist er kein Runde 1 Quarterback. Aber nun gut.
Pass auf.
Dein anderer Quarterback,
den du hast. Lass mich doch mal Kenny Pickett ein bisschen vorstellen. Und ich finde es ganz schön, dass du als Ex-Coach hier, oder noch Coach, keine Ahnung, bei dir ist ja immer so ein Ding. Du bist noch Coach, aber du coachst. So ja, weil immer ich sage, er ist ein Ex, weil er coacht ja kein Team mehr. Aber wenn ich das sage, sehe ich immer seinen Gesichtsausdruck. Er will, ja, ich bin noch Coach. Aber du coachst ja zurzeit kein Team. Deswegen ist es bei mir so, jetzt bist du ja, ein Ex-Coach.
Immer Coach.
Siehst du, guck mal. Deswegen, pass auf, ich finde es ganz geil, wie du es gerade runtergebreakt hast. Aber Kenny Pickett, Pittsburgh Panthers in der ACC. Wenn wir jetzt mal über diesen Kästchen Competition sprechen, viel, viel bessere Competition als Malik Willis. Da spielst du in der ACC, da spielst du gute Teams, ne? Miami,
Clemson,
Florida,
Miami, Virginia Florida Tech, State, Georgia Clemson. Tech.
Da ist einfach das Talentlevel ganz, ganz anders. Es ist immer noch nicht die SEC. Ja, man muss sagen, die SEC ist einfach die letzten Jahre noch stärker geworden und die anderen Conferences sind noch ein bisschen weiter nach unten gegangen, aber egal. Letztes Jahr, 2021, war sein Break, also er hatte sein bestes Jahr in seinem letzten Jahr im College und besser kann das gar nicht passieren. Kenny Pickett, sieht sehr, sehr lustig aus. Er ist ein Quarterback, der mit zwei Handschuhen spielt. Das ist sehr, sieht man selten, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein großes Thema wieder beim Combine. Er hat so kleine Hände. Echt, dass sich immer noch Leute darauf sozusagen konzentrieren, ist für mich unfassbar.
Ja, dazu
unfassbar.
Muss ich auch gleich noch was sagen.
Da bin ich mal gespannt. Er ist 6'3", er ist so groß wie ich, so 1,92. Wiegt knapp unter 100 Kilo, 95 Kilo. Hat eine gute NFL-Quarterback-Größe. Er ist mehr der Pro-Style-Quarterback. Seine Wurf-Ablauf.
Throwing Motion,
ja, ist ja auch alles Englisch. Shit, wir sind immer bei Englisch, ey, egal. Auf jeden Fall sieht...
Wurfbewegungsablauf.
Oh, guck mal. Ich probiere gerade einen Quarterback zu finden, der... Wie er... Erinnert mich so hart an Matt Hasselbeck von damals, aber ich sag von vielen Leuten wahrscheinlich gar nichts. Also könnte ich, glaube ich, gerade gar nichts dabei vorstellen, weil ich habe noch mit Matt Hasselbeck gespielt, er war noch älter. Aber... Es sieht interessant aus, wenn er den Ball wirft, aber he's getting the job done. Die Jahre davor, ja, also pass auf, letztes Jahr 4.319 Yards geworfen, 67% seiner Bälle sind angekommen, 42 Touchdowns, 7 Interceptions. Man hat, weiß ich wie viele Awards gewonnen, war, ich glaube, Dritter im Heisman-Voting, hat richtig abgeliefert. Die Jahre davor, 2.400 Yards, 13 Touchdowns, 9 Interceptions. Das Jahr davor, 3.000 Yards, 13 Touchdowns, 9 Interceptions. Also, er war 5 Jahre im College, sehr viel gespielt, aber man muss sagen, seine anderen Jahre vor die letzten Jahr waren so average und dann hat er Vollgas gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt möchte ich gerne dich reden lassen über dein Scouting. Das war einfach mal so. Diese Grundinformation hier. Also, ja, eine gut. Sache, nochmal zu dem System. Ich denke einfach, weil ich habe es vorhin schon gesagt, er ist... Pro-ready, weil die Offense, sein Stil ist einfach mehr hergibt. So dieses Traditionelle, wie wir das kennen. Ist er mobil? Ja, ist er auch. Aber er ist nicht Malik Willis Dual-Threat-Quarterback.
Nein, aber musst du gar nicht
Nein, ich wollte es nochmal gesagt haben.
Pass auf, du hast also ein paar wichtige Sachen gesagt. Ich glaube, ich würde da nochmal zwei Sachen zufügen. In Bezug auf seine Karriere. Du hast gesagt, er hatte seinen Durchbruch wirklich in seinem letzten Jahr. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Als ehemaliger Talent Evaluator für die NFL Europe habe ich ja 7 Jahre lang Talent gesucht im Amateurbereich, die auf den nächsten Level kommen. So, was willst du? Du willst eigentlich immer einen Spieler finden, der ascending ist. Also dessen Trend eigentlich nach oben geht. Und diesen Trend sehe ich bei Kenny Pickett jetzt unabhängig von dem, wie er spielt, da komme ich gleich drauf zurück, hat er diesen Jump von 13 Touchdowns, ne, zu 42 Touchdowns, in dem Jahr, das ist ein Riesensprung. Da ist, bei dem ist was passiert. Aber er hat tatsächlich massiv viel gespielt und Erfahrung gesammelt, Leadership-Erfahrung gesammelt, hat ja dann auch den Rekord bei Pitt gebrochen für 12.300 Yards und der Rekord war von Dan Marino, ne? Mit 81 Touchdowns, den hat er gebrochen übrigens. Und er ist mobil genug, um sich auch aus so ein paar Situationen rauszuwinden. Wenn ich so mir die Highlights angucke, teilweise, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen Aaron Rodgers ist da schon drin, wie er in Ruhe, kommt ein freier Rusher von der Edge, wie er dann rausrollt, weg von seiner Wurfseite, wenn er von links kommt. Das sieht schon ziemlich geschmeidig aus und er ist ja beim Combine 4-7-3 gelaufen. So, shit, das ist nicht schlecht. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Händen, ne? Weil du da eben die Hände angesprochen hast. Die sind 8,5 Inches. Das ist wirklich klein. Ich habe, glaube ich, 9,5 oder so. Und wenn du 10 hast, hast du große Hände. Ich habe 9,5 oder vielleicht sogar ein bisschen größer. Ich habe aber große Hände. Aber 8,5 sind kleine Hände. So, pass auf. Dann gucke ich mir so die ganzen Geschichten an und viele von euch da draußen kennen sicherlich auch DJ und Bucky Brooks, ne? Die ja immer so über den Draft und besonders Bucky, erstklassiger Evaluator, meiner Meinung nach. DJ sagte dann irgendwas von, die kleinen Hände, die sind ja dann bist du auch, wie übersetzt man das? Prone to fumbles, also fumbles zu viel. Wo ich sage, hey, time out. Desmond Ridder hat 10-Inch Hände. Und hat aber in seiner Karriere, der hat ja auch verdammt viel gespielt, 10 Fumbles mehr. So, wo ich sage, was erzählt ihr denn da? Weil mir die ganzen Evaluator, wie sie da alle erzählen, ja, da fumbles du aber viel und besonders bei schlechtem Wetter. Pitt ist ja jetzt auch nicht so, dass Pitt ist ja nicht in Florida, ne?
Das regnet da überall, es regnet
und so. So, und das ist das, was ich meine. Desmond Ridder hat 10 mehr Fumbles in seiner Karriere als Kenny Pickett mit seinen little tiny hands.
Wo sind deine Hände? So, was hast du gesagt?
9,5.
Ich habe ja auch 9,63 Inches. Das ist ja dann 9,5.
Ja, ja. So, pass auf. Also, für mich wichtig, ascending.
Did we just become best friends? Weil wir die gleiche Hand gerufen haben.
Bitte, ey. Der Jump von 13 zu 42 Touchdown. So, hier ist das, was ich mag. Ich habe mir sein Tape angeguckt. Sense of urgency. Der Typ, Footwork, der ist so crisp und knusprig. Der hat Sense of Urgency. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll.
Er hat einen Pep in seinem Schritt.
Der hat einen Pep im Schritt. Das sieht alles, alles knusprig aus. Ich habe mir Willis Pro Day angeguckt und dann guckst du dir den Pro Day von Pickett an und sagst, oh shit. Willis hat natürlich einen Arm, der Ball fliegt aus der Hand, aber wenn du so Setup und also, das ist so knusprig und so zackig bei Kenny Pickett. Und weißt du, was daraus resultiert für mich als Trainer? Timing und Antizipation. Deine Throws sind natürlich im Timing viel, viel besser, wenn du crisper bist. Du bist nicht diese halbe oder Viertelsekunde zu spät. Und nur mal für die Bromantiker, die sagen, ey, was labert der Coach über eine Viertelsekunde? Wenn du in der NFL spielst, wenn du in der NFL spielst und du hast Receiver, die laufen 10 Meter in einer Sekunde. Nicht vergessen, wir haben es hier mit fast olympischen Sprinter zu tun. Tyreek Hill läuft 10 Meter in einer Sekunde. Eine Viertelsekunde sind 2,5 Meter. 2,5 Meter ist gigantös. Das heißt, so eine Viertelsekunde sind Welten. Selbst eine Zehntel ist vielleicht am Ende des Tages ganz genau ein Meter. Das kannst du dir nicht erlauben. Deshalb ist diese Sense of Urgency für mich als Trainer extrem wichtig. Dann Antizipation. So, ich habe, wie gesagt, ich guck mir Kenny Pickett an und Malik Willis. Beide haben einen Bang Post geschmissen. So, Bang Post, für die nicht wissen, was das ist, ist 7-Step, also für den Receiver, ne? 7 Schritte, Inside Foot is up, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siebter Schritt, boom, kommt der Post und der Ball muss on the money sein. Wirfst du gegen Single High Safety, Cover 3, Outside Leverage, Bank Post. So, bei Kenny Pickett, ey, der siebte Schritt ist im Boden, der Kopf dreht sich, der Ball ist ping on the money. Antizipation, richtig nice, den Bank Post geworfen. Ist ein viel besserer Werfer als Malik Willis. Quick Release, Velocity vom Ball ist richtig nice und er ist halt athletisch genug, um auch ein bisschen zu escapen. Da hatte er in dem Spiel gegen Wake Forest, ist er gescrambled und hat einen Slide gefaked und ist dann weitergelaufen, ist ein Touchdown gelaufen. Richtig nice. Dann seine Pocket Awareness, ganz wichtig. Malik Willis ist eher ein Escaper. Kenny Pickett ist ein Climber. So, Escaper ist einer, oh, ich habe Druck, ich renne raus, vertraue meinen Füßen. Ein Climber ist einer, oh, ich kriege Druck, ich komme in die Pocket und halte meine Augen downfield und zur Not finde ich eine Lücke inside und bin dann raus. So, was es für die Offensive Line natürlich auch viel leichter macht, weil ein Escaper, so, ist echt schwer für einen Escaper zu blocken. Und was er auch noch hat, er kann Off-Platform-Throws, wie es so schön heißt, sind kein Problem. Und dann das Letzte im Interview, wenn du ihn hörst, polished personality, sag ich mal. So, kann gut sprechen, ist reflektiert, selbstbewusst. Für mich der beste Quarterback in dieser Draft-Class, hands down, Kenny Pickett. Ist, und der wird auch in anderen Draft-Class, wird er in der ersten Runde gehen? Ja, wahrscheinlich später, aber auf jeden Fall erste Runde. Me like.
Dann lass doch mal über einen Quarterback sprechen, den hast du schon erwähnt, Desmond Ridder von den Cincinnati.
Pass auf, weil du hast ja gesagt, es gehen zwei. Ich, meiner Meinung nach, glaube ich tatsächlich, dass Desmond Ridder auch noch in der ersten Runde geht. Weil einfach desperate da ist.
So. Kann ich sehen, deswegen war ich so bei 2 oder 3, da habe ich mich jetzt für die 2 entschieden. Aber er hat trotzdem auch viel, viel bessere Competition gesehen als Malik Willis. In der AAC, da spielst du trotzdem bessere Teams. Gleiche Story, ein bisschen wie bei Kenny Pickett. Sehr viel Spielerfahrung, seit er ein Freshman ist. Im ersten Jahr 20 Touchdowns, 5 Interceptions, 2445 Yards, denn das Jahr danach war es eigentlich, es war immer sehr ähnlich, ne? 18 Touchdowns, 9 Interceptions, 19 Touchdowns, 6 Interceptions und jetzt in seinem letzten Jahr hat er nochmal ein paar Yards raufgelegt, ne? 3300 Yards, 30 Touchdowns.
Darf ich da noch eine Statistik rausschmeißen für dich?
Ja, warte, 30 Touchdowns und 8 Interceptions und jetzt kannst du, ja?
Pass auf, einer von 6 Spielern, die jemals in der FBS-Geschichte, wenn ich das richtig erinnere, über 10.000 Yards Passing in ihrer Karriere haben und über 2.000 Yards Rushing. Und du sagtest, die Competition, Notre Dame, Ranked Nummer 9, geschlagen. UCF, Temple, ist jetzt nicht die Wurst vom Teller, aber sie haben Notre Dame geschlagen, sie haben SMU, East Carolina, Houston war gerankt in den Top 25, haben sie auch geschlagen. Ja, sie haben gegen Alabama 27-6 verloren, aber das ist auch, glaube ich, keine Schande. Aber die Competition, ich meine, die sind ungeschlagen durch die Saison gegangen.
Ja, und ich glaube, das Größte, was gerade rauskommt, oder sagen wir es mal so, der Quarterback, der sich gerade am meisten geholfen hat mit diesem Pre-Draft, mit dieser Zeit, mit den Interviews, ist Desmond Ridder. Leute sagen, kannst du dich noch erinnern, wo wir das Spiel gezeigt haben? Er hat doch auch schon eine Frau und ein Kind und wo er so richtig schon down to earth und schon viel, viel weiter Absolut. War im Kopf als normale College-Spieler. Und weil er spielt halt, alle, die da draußen schon Kinder haben, ihr wisst, sobald ihr ein Kind habt, muss man erwachsener werden. Heißt nicht, dass du denn nicht mehr so wie wir, ein bisschen kindisch, ne? Man sollte immer ein bisschen Kind in sich haben, aber es ist, man arbeitet, sagen wir es mal so, man arbeitet auf einmal für ganz andere Ziele oder für jemanden anderen als nur dich. Und das hat ihn extrem mature gemacht, erwachsen gemacht und in diesen ganzen Kommen, alles, was ich bis jetzt gelesen habe, boah, Pre-Draft, Winner, bla bla, Desmond Ridder, Interviews soll angeblich richtig abliefern. Als Mensch, als Quarterback, smarter Typ, down to earth. Und das hilft ihnen extrem gerade. Competition letztes Jahr, wie du gerade gesagt hast, alle Spiele gewonnen, außer dann gegen Alabama. Und es war 27-6. Also eigentlich ist er ein Winner. Eigentlich hat er gar nicht so viele, er hat kaum negative Sachen. Er kann auch den Ball rennen. Doch. Na, warte doch mal. Ich rede jetzt off the field, wo man sagt.
Off the field, nein.
Wo redet, weil man sucht ja auch immer, oh, was sind denn die Red Flags? Das Einzige, wo man hingeht, wo man dann sagt, okay, was sind seine Schwächen als gesamte Person, ist denn sein Football. Und das ist was Positives. Dass man sich auf sein Footballspiel konzentriert und nicht auf, guck mal, zum Beispiel bei Malik Willis, das habe ich auch schon gelesen. Ja, ey, guck mal, war bei Auburn, konnte sich nicht durchsetzen. Das ist immer das Ding, wenn ein Quarterback transferiert, ja. Er ist sofort abgehauen, hat sich die Competition nicht gestellt, hat verloren, hat gleich sozusagen.
Bo Nix hat da doch übernommen bei Auburn dann. Den konnte er nicht ausbaden.
Genau, und es sind halt auch Sachen, die werden negativ manchmal dann auch gesehen halt, ne? Und bei Desmond Ridder ist ein guter Typ, aber komm, eine 4-5-2. Er war sehr, sehr schnell in seiner 40.
Marcus Mariota-Time.
Und pass auf. Wenn ich jetzt sagen sollte, wer ist ein Quarterback-Comparison, das ist für mich Marcus Mariota. Ein guter Typ, der wird nie Probleme machen. Und vom Körperbau ähnlich, vom Playing-Stil ähnlich, mobil ähnlich. Also das ist wirklich für mich ein Marcus Mariota. Und jetzt kann man natürlich jetzt wieder diskutieren, ist das gut oder ist das nicht gut?
Hier ist das Ding, du hast eigentlich alles Wichtige gesagt über Desmond Ridder. Ich glaube, dass er in die erste Runde hüpfen könnte, aufgrund der Tatsache, dass er charakterlich halt so stabil ist, dass er ein Leader ist. 87 Touchdown-Pässe, 12.418 Yards geworfen in seiner Karriere, ist ein proven Winner, ein Leader, smart. Ich habe das mit Mooch gesehen. Weißt du, kennst du dieses Format, wo Mooch immer Quarterbacks nimmt, den Play aufmalt mit Terminologie, sich dann hinsetzt.
Für Leute, die nicht Mooch kennen, Steve Mariucci.
Ehemaliger Hauptübungsleiter von den 49ers. Malt den Play auf, erklärt den das schnell, ne? Und setzt sich dann hin, spricht mit dem über Privat, Familie, was liegt an, wo siehst du dich? Und dann irgendwie eine halbe Stunde später, okay, erklär noch mal das Play, was ich dir vorhin erzählt habe. Und da hast du gesehen, der Junge, der Terminologie sofort alles gemerkt, smarter Typ, der ist down to earth. Was ich glaube tatsächlich, dass er in anderen Draftjahren auch in die zweite Runde gerutscht wäre. Dieses Jahr kann ich mir vorstellen, dass er in die erste Runde rutscht, einfach weil er so viele Intangibles mitbringt. Groß, athletisch, Leadership, smart, verlässlich. So, dass sie darüber hinwegsehen, dass seine tiefen Bälle, die er wirft, auch beim Combine, so hat er so ein, zwei, die waren, die da willst du entweder overthrow oder, ne, und dann am besten nach außen, outside shoulder, er wirft nicht zu kurz auf die inside shoulder. So, da hat er so ein paar Bälle, wo du sagst, ugh. So, da sind ein bisschen underthrown und dann guckst du dir seine Highlights an, so, und da müssen manchmal Receiver warten beim tiefen Ball. So, das heißt, seine Arm Strength ist auch wahrscheinlich eher durchschnittlich, aber, so, jetzt sagst du, was ist denn mit einem Typ wie Tom Brady? Hat der Superior Arm Strength? Auch schon lange Jahre nicht mehr und ist trotzdem immer noch einer der besten im Business. So, das kannst du coachen und mit besserer Verständnis und Antizipation als Lerneffekt kannst du das, glaube ich, korrigieren. Deshalb glaube ich, dass seine Weaknesses kannst du durch Coaching tatsächlich und durch Development, weil er ist ja für seine Größe auch eher ein schlanker Typ, ne? Der ist so groß wie du, wie 211 Pfund, eher auf der schlanken Seite. Kannst du da, glaube ich, noch was machen?
Also so wie ich.
Ja, genau, auf der schlanken Seite der Cookie-Hüfte. Ich glaube, wie gesagt, auch er wäre einer, der eigentlich in der zweiten Runde ist. Aber das könnte für mich der dritte Quarterback sein, der hier in der ersten Runde geht. Aber wie gesagt, eigentlich für mich ein Erstrunden-Pick ist eigentlich da. Und die anderen beiden sind Desmond Ridder und Malik Willis eigentlich eher zweite Runde. So, aber ich sehe, dass die drei aufgrund von Need und Desperate und Developmental und Hype vielleicht in der ersten Runde gehen. So, aber da sind ja noch so ein paar andere Quarterbacks, ne?
Jetzt würde ich gerade da zu diesen drei Quarterbacks, jetzt kommt ein Sprung oder eine Lücke. Da ist eine Lücke. Weil wir haben jetzt noch zwei Quarterbacks, wo eigentlich alle sagen, die gehören in die Top 5. Du hast Sam Howell von North Carolina und noch Matt Corral von Ole Miss. Sehr Ole ähnliche.
Miss? Ole Miss?
Ja, Ole Miss. Habe ich Ole? Aber es gibt ja einen Namen, Ole. Das ist ja echt ein.
Norddeutscher. So,
ja, das habe ich gerade an Ole gedacht. Sehr viele Oles in meinem Kreis gerade. Und nein, nicht mein Sohn heißt nicht Ole. Ey, by the way, wir haben meinen Sohn gewogen. 9 Monate. Letzte Woche ist 9 Monate, 12,3 Kilo.
Ja, ich sag ja, wenn ihr jemals Björn Werners Sohn hoch, Babys hochhebt, hat der, werdet ihr sagen, hat der Blei in der Windel.
Und er wird fast 10 und wenn ich ihn auf dem Boden platziere, auf dem Bauch, der bewegt sich nicht, Leute, weil der ist so heavy.
Immer noch
der
kann nicht.
Der kann sich immer noch nicht bewegen, der guckt einfach nur und lacht die ganze Zeit, ey.
Er ist immer gut drauf.
Er krabbelt nicht, der ist einfach glücklich da auf dem Boden, gibt's ihm was zum Spielen, aber der bewegt sich noch nicht. War ein bisschen
vermisst er mich denn? Weil er ist ja mein Thunder Buddy.
Er sagt mir immer, dass er dich vermisst. Pass auf, Sam Howell, North Carolina, da würde ich gerne mal kurz rein. Nein, okay, du willst zu Matt Corral.
Nein.
Okay,
erste Runde nein.
Ach so, ja, aber ich dachte, wir reden jetzt doch über
die. Ja, wir müssen über die beiden sprechen.
Beide, nicht erste Runde. Sam Howell, North Carolina. Was du geil erklärt hast, weil da bin ich auch ein Fan von. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. 2019 hat er 38 Touchdowns und 7 Interceptions. Dann hat er 2020 30 Touchdowns, 7 Interceptions. Und im letzten Jahr 24 Touchdowns und 9 Interceptions. Heißt, seit seinem ersten Jahr im College, Ascending ist aufwärts und dann Descending ist abwärts. Heißt, seine Performance wurde immer schlechter direkt vorm Draft. Aber weißt du, das war rückwärts anstatt wie bei Kenny Pickett. Und ich glaube, das ist, was ihn auch extrem wehtut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er erinnert mich extrem an Mitch Trubisky, der ja auch aus North Carolina kam, vom Playing-Stil.
Aber Mitch Trubisky hatte nur ein gutes Jahr.
Er hatte nur ein gutes Jahr, deswegen, aber pass auf. Ich meine jetzt nur vom Körperbau und wie er spielt, Playstyle, aber sein Gesicht, guck mal sein Bild an, sieht aus wie Baker Mayfield. Er sieht aus wie Baker Mayfield. Guckt euch ein Bild an, das könnte sein Zwilling sein. So, er ist 6'1", 220. Was man sagen muss, er spielt mit sehr viel Herz, was aber negativ ist in der NFL, weil der rennt wie eine Bowlingkugel da durch Defensive-Spieler. Das kannst du nicht in der NFL machen. Der rennt, aber der schafft es dadurch, durch Leute zu rennen. Und das im College ist noch geil, ne? Aber in der NFL ist das was, du sehr schnell als Quarterback die aus dem Kopf hauen musst. Ich weiß noch mit Andrew Luck, so geil. Andrew Luck war ja gleiche, weil er ein bisschen größer war. Andrew Luck ist ja, alles gut.
Oh shit.
Andrew Luck war ja viel, viel größer und massiver. Und es war immer.
Sein ganzer Playing-Stil erinnert sehr an Baker Mayfield, ne?
Ja, wirklich. Hör auf, war immer so, Andrew, hör auf durch die Spieler, renn nicht in den Defensive-Spieler rein. Und dann hat er immer gesagt, Andrew Luck, Coach, ich kann es nicht anders machen. So spiele ich schon immer Football. Das heißt, auch für so eine Star-Quarterbacks ist es manchmal schwer, deren Habits oder, also komm, Habits, ihre
Gewohnheiten.
Gewohnheiten sozusagen zu brechen. Aber Sam Howell, North Carolina State, ich denke, das ist ein Mid-Round-Pick. Dritte, vierte, fünfte Runde, weil er ist jetzt trotzdem nicht jetzt schlecht. Wie gesagt, die Draft-Klasse ist nicht deep. Das heißt, wenn man darüber so berichtet, ist einfach, ja, wie viele Quarterbacks werden in der ersten Runde gedraftet? Normalerweise hast du mehr als 2, vielleicht 3. Also mehr als diese Spieler. Und jetzt würde ich gerne den Ball dir rüberwerfen.
Ja, wie gesagt.
Das sind Junior.
Sam Howell, kein schlechter Quarterback. Insgesamt, wenn du dir anguckst, wie viele Yards hat er in seiner Karriere. Erstmal, der war ja schon an der Highschool in North Carolina, hat er einen Highschool-Rekord gesettet. 17.000, über 17.000 Yards. Hä? Total Offense 17.000? Und dann 13.000 für seine Karriere. So, dann war er bei Florida State, aber dann ist er zu UNC dann gegangen, war ein 4-Star-Recruit, glaube ich.
Er war nicht da, er hat committed. Also committed. Er hatte verbal zugesagt zur Florida State University, hat dann aber gesagt, nee, ist doch nicht die richtige Entscheidung. See you later, Alligator, ich gehe doch zu UNC. Das ist nochmal ein Unterschied.
Du hast schon das Wichtige gesagt, dass er ist ein, er rennt den Ball, als wäre er Malik Willis, als wäre ein Running Back teilweise. Er ist, für mich ist er so ein typischer Gamer, ein geiler Quarterback auch hier für Europa, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, okay, natürlich. Aber das werden ja alle von. Was war das für ein Vergleich?
Ja, weil er hat jetzt ja auch nicht typische Quarterback-Size, ne? 6'1, 2'18. Guck mal, wenn ich ihn mir angucke, ich lasse gerade seine Highlights nochmal laufen. Wie oft paddelt der denn bitte den Ball? Und dadurch ist sein Release natürlich echt langsam, ne? Weil wenn er wirft. Kennst du das, wenn die Quarterbacks nochmal Ball patten, wenn sie mit ihrer Offhand 10-mal da raufhauen?
So, die spielen einfach nur mit deren Lederball rum.
Mit dem Lederball. So, ich sehe in ihm einen guten Quarterback, sehr produktiven Quarterback, aber ich sehe kein First-Round-Talent, sage ich jetzt mal so. Aber ich kann ja total falsch liegen. Ich sehe sehr viel Baker Mayfield.
Ich denke auch nicht. Ist auch nur, wie gesagt, er wird gedraftet und ist nichts Negatives. Nicht jeder kann First-Round-Pick sein. By the way. Ich möchte das nochmal, bevor wir das vergessen, es gibt einen Österreicher, Bernhard Reimann, von den Vienna Vikings, Shoutout an die Vienna Vikings, der ist damals, ich glaube vor 5 Jahren, hat er ein Austauschjahr gemacht, also ein Exchange hier, dann ist er als Tight End sozusagen an die Central Michigan University, CMU, gegangen, wurde dort zum Offensive Tackle konvertiert und der ist im der hat abgeliefert.
Zweite Runde, jetzt, ne?
Ey, nein, ich glaube, der wird in der ersten Runde gehen. Der hat eine Chance, sagen wir es mal so, der hat eine Chance, in der ersten Runde zu gehen. Kommt wieder darauf an, wie viele Draften Tackles dieses Jahr, weil das ist immer die Nummer 1 Position, Offensive Line. Man braucht Offensive Line. Der hat eine Chance, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Der wäre denn der zweite Europäer.
Wie der zweite Europäer? In der ersten Runde. Ja.
Also ich drück dir die Daumen,
Bernhard,
falls du den Podcast
hörst. Bernhard Reimann mit A von Central Michigan. Ja, ich glaube, der ist irgendwo so auf 6 oder 7 auf der Liste. Ich glaube, er wird in der zweiten Runde gehen, nicht in der ersten. Aber lass uns doch mal, jetzt wo wir haben einen noch vergessen, über den ja auch viel geredet wird. Obwohl, haben wir über Ole Miss haben wir doch schon gesprochen, ne?
Ja, wir hatten ihn schon erwähnt, aber... Ja, Matt Corral.
So, die Koralle. Auch einer, wo ich sag, hat bei Ole Miss.
Also sagst du auch Ole Miss?
Ole Miss. Nein. Auch der erinnert mich komischerweise, ein zweiter, der mich an Baker Mayfield erinnert. Ist 6'2". 2'12", ein bisschen athletischer, aber spielt mit derselben Attitude, weißt du? Bei Baker Mayfield hast du immer im Kontext das Gefühl, diese fast so mit so einer Linebacker-Attitude gespielt. Was hat er denn geliefert in seinem letzten Jahr hier? Der war sogar, warte mal, war nicht... Ah, guck mal hier, 67,9%, alle 13 Spiele gestartet, 3.349, ja, 20 Touchdowns, 5 Interceptions und noch 11 Rushing Touchdown. Und dann hatte er diesen High Ankle Sprain in dem Bowl Game. Und das war so ein bisschen das Gespräch. Der hatte, glaube ich, sogar Surgery. Wird er rechtzeitig fertig? Wie sieht das aus? Ich glaube tatsächlich, dass.
War aber beim Pro Day schon angeblich. War beim,
ja. Ich glaube tatsächlich, dass. Er ist ein bisschen auf der schmalen Seite, so mit 6'2", 2'12".
ESPN sagt 6, Foot.
Hier steht auf der NFL-Seite, und das ist ja...
das ist die offizielle Seite.
6'2". 6'2". So, ich glaube tatsächlich, Matt Corral ist für mich einer, der hat bei Ole Miss in der SEC gespielt. Das ist ja schon mal ganz schön stramme Competition, wenn du in der SEC spielst. Ne? So, ich glaube, willst du uns das nochmal einordnen, was es bedeutet, in der SEC Quarterback zu spielen?
Wie immer sage ich einfach, dass diese Conference von den 10 Conferences im Division 1 FBS Football die stärkste Conference ist. Die besten Highschool-Spieler wollen meistens in diese Conference. Diese Conference produziert auch die meisten NFL-Spieler. Und meistens ist es auch so, dass einer von den Teams in der Conference den National Champion-Titel holt und alle anderen wegklatscht.
So, und guck mal, er hat zwei Spiele verloren. Ne? Gegen Alabama, 42-21 kannst du verlieren, und gegen Auburn waren auch gerankt. Ansonsten, sie haben Arkansas war ranked 13 geschlagen. Texas A&M war ranked 11 geschlagen. Zwei Niederlagen nur, 9-2 Record. Und dann haben sie das Bowl-Game gegen Baylor haben sie verloren. Die waren ranked Nummer 7. Also richtig stramme Competition. Meiner Meinung nach sehe ich auch tatsächlich Matt Corral über einem, wie heißt denn der noch? Ich weiß nicht
Sam Howell?
Über Desmond Ridder, aber definitiv über Howell sehe ich ihn definitiv.
Noch eine Sache
aber zu auch Matt, Runde 2, aber hey, shit, you never know.
Matt Corral bei Ole Miss hat als seinem Head Coach Lane Kiffin, der Sohn von dem berühmten Monte Schlepphund Kiffin. Und er ist dafür sehr bekannt, immer sehr produktive Offenses zu haben, weil er halt komplett Air Raider, der ist halt, die machen 500 Yards pro Spiel immer, wenn Lane Kiffin irgendwo da ist, weil die werfen den Ball, und also es kann auch so ein typisches System-Quarterback sein, der einfach davon profitiert, deswegen ist da immer so ein Fragezeichen.
Aber trotzdem egal. Musst du in lieber der SEC so, erstmal...
Deswegen, wollte ich gerade sagen, erstmal das hinkriegen. Ne?
20 Touchdowns und 5 Interceptions? Und 68% deiner Dinger kommen an, das ist schon nicht so schlecht.
Tamam.
Und er ist für 600 Yards gelaufen mit 11 Touchdowns. Also der Typ ist kein Slouch.
Nee, aber du hast, finde ich geil, wie du es beschrieben hast, die hat so ein Linebacker-Attitude, dass sie immer über jeden rüberrennen wollen. Und das hat der Baker Mayfield auch immer gemacht am Anfang. Erst so, ja, geil. Und dann nur so flexen, so, ne? Das ist so, ja.
Ja, ist gefährlich ich in der NFL,
aber bringen viele
ich
mit.
Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wir haben ja jetzt mal die Teams besprochen, die einen Quarterback brauchen. So, jetzt sagen wir, da sind zwei, meiner Meinung nach einer, der in die erste Runde gehört, aber drei, die wahrscheinlich gehen werden. Wenn du jetzt dir die Teams anguckst, die, wo wir gesagt haben, die brauchen wirklich einen. Guck mal, Seahawks, Panthers, Pittsburgh vielleicht. So, dann ist da noch ein Baker Mayfield, ist da noch draußen. Es ist potenziell noch ein Jimmy G da draußen. So, da müssen wir jetzt mal die nächsten Tage in uns gehen, damit wir dann nächste Woche mit unserem Mockdraft beginnen können, Herr Werner.
Yes, fangen wir. Ja, doch, wir müssen müssen vorne anfangen.
Wir müssen vorne, wir können nicht rückwärts gehen.
Das geht ja gar nicht. Stimmt, ich freue mich, wir werden bei einem Mockdraft bleiben. Patrick konnte mich nicht überreden, dass wir mehrere Mockdrafts machen. Das machen wir Part 1 nächste Woche, danach Part 2. Dann ist an dem 28.04. um 1.45 Uhr, also in der Nacht zum Freitag, die erste Runde live mit Patrick, Icke, Max, Hugo und mir auf ProSiebenMax. Ich freue mich schon wieder drauf.
Und davor geht ja schon was richtig Geiles.
Und jetzt zu dem Punkt, Knick ins Ohr, Leute. Bisschen Eigenwerbung hier. Ich weiß, ihr wartet drauf. Wir wurden ein ganzes Jahr lang immer darauf wieder angesprochen. Sehr viele Nachrichten bekommen. Es hat länger gedauert, weil wir es einfach noch einmal, wollten es einmal richtig machen, wo wir denken, das ist mega, mega geile Qualität, wo wir einfach stolz drauf sind. Patrick trägt gerade, wir sprechen gerade drüber, einen Hoodie von dem neuen Merchandise. Der Merch-Drop kommt am 28.04., also Draft Day, das ist unser Draft Drop. Um 20 Uhr wird das live gehen auf unserer neuen Website, die dann auch, ich glaube aber schon ein bisschen früher online geht, www.footballbromance.com. Und jetzt hier nochmal ein Knick ins Ohr. Wir haben, ihr habt ja schon ein paar Sachen gesehen, ich war ja gestern mit dem einem Hoodie unterwegs und Sami mit dem anderen auf Social Media. Und wir arbeiten in Drops. Wir werden mehrere Drops im Jahr sozusagen, wir werden einen Summer-Drop rausbringen. Da habt ihr schon die Bruletten gesehen. Shoutout an den Bromantiker, der das gesagt hat. Wir haben geile Badelatschen, die sind richtig geil. Und, aber das kommt im Sommer, dann kommt nochmal was im Herbst. Zu diesem Drop, die Sachen, die jetzt da sind, wir müssen limitiert arbeiten, weil wir sind nicht Nike, Adidas,
wir sagen wir, wie es ist. Wir können nicht so viel vorfinanzieren. Es geht einfach nicht.
Das sind mega Kosten. Aber es ist limitiert. Aber was auch wichtig ist, die Designs in dem Slash Colorway, die werden nur einmal kommen mit diesem Drop. Heißt, beim nächsten Drop wird es dann nicht sein, ja, es ist kein Restock von diesem Design. Heißt, wir können dann vielleicht einen neuen Colorway von einem Design sozusagen implementieren. Aber was ihr jetzt sehen werdet, am 28.04. wird es nur sozusagen am 28.04. geben, wenn es ausverkauft
ist. Bis es ausverkauft ist.
Genau. Und deswegen packen wir beide uns auch schon mal ein paar Sachen weg. Alle unsere Football-Bromans-Gesichter und Kollegen, die wir kennen, unsere Mods von Twitch, unsere auf Discord. Sami hat alle eure Grüßen. Ihr werdet natürlich alle ein Paket bekommen, weil wir auch sehr, sehr dankbar sind, dass ihr uns unterstützt. Alle die Itros kriegt natürlich auch ein Paket, ne? Tim kriegt ein Paket. Also da müssen wir noch ein paar Sachen wegpacken, weil es ist auch wichtig, dass wir erstmal unsere eigenen Jungs und Ladies ausstatten. Aber wie gesagt, wenn es dann online ist und es ist weg, ich weiß nicht, ob es weg ist. Ich bin selber gespannt. Ich weiß nicht, ob
wir hoffen es.
Ja, ich weiß nicht, ob das zu wenig war, zu viel. Ich denke, es ist zu viel, bin ich ganz ehrlich, aber mal sehen. Weil wir wollen es jetzt einmal. Schön mit einer eigenen Seite. Ich finde es ja geil, dass wir jetzt eine eigene Seite haben. Oh, das wird cool. Das wird. Oh, Alter. Knie hat geknackt, ey. Ich muss aufstehen, ich muss mich bewegen. Ey. Zu viel Schwellung geht gerade runter in meinen Knöchel auch. Von meinem Knie. Ja,
Hauptsache, kennst sie du geht das? Nicht in dein Mittelbein. Egal.
Nein.
Danke für diese Eigenwerbung, Herr Werner. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Was wolltest du noch sagen? Nee, wir werden die Bromantiker nochmal dran erinnern.
Wir
werden alles
sehen. Ja, wir werden euch erinnern.
Wichtig ist jetzt, gönnt euch diese Folge, diesmal ist sie rechtzeitig, teilt, liked, lasst eine Rezension, Daumen hoch, macht mal einen Gönjamin und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mockdraft 1.0 von 1.0 geht on air. Also, Herr Werner, schon dein Knie und ich würde sagen, du sagst die berühmten letzten Worte.
Habt eine schöne Woche. Tschö mit Ö.